begrüße Sie zur Vorlesung Spielegeschichte. Heute geht es um Actionspiele im weitesten Sinne, also die verschiedenen Subgenres des Actions und um Plattformer. Wenn Sie flüstern, glaube ich, höre ich es nicht. Also ich habe gar nichts dagegen, dass Sie kommunizieren, aber bitte elektronisch oder unhörbar. Das ist eigentlich alles. Also ich nehme das gar nicht persönlich, wenn Sie mal abschweifen, mit dem Nachbarn was machen, aber ich bin einfach irritiert von akustischen Unterbrechungen. So, Actionspiele hatte ich ja schon mal erwähnt, da geht es vor allem um Echtzeit. Einer der Gründe, warum Menschen Actionspiele ablehnen, ist, dass sie sich überfordert fühlen von der permanenten Anforderungen, rechtzeitig richtig zu reagieren. Und andere suchen genau das, die Herausforderungen und auch das Unterbeweisstellen der eigenen Hand-Auge-Koordination. Üblicherweise geht das dann einher mit völlig belanglosen Rahmenhandlungen. Also, dass man schnell reagieren muss, liegt daran, dass man was schnell abschießen muss, über Dinge springen muss, also jetzt in den Jump-and-Runs-Plattformern. Jump-and-Run ist ganz schön, weil Jump-and-Run ist ein deutscher Begriff für die englische Bezeichnung Plattformer. Oder Plattformer heißt es da manchmal auch im Deutschen. Und ist aber so ein Anglizismus, so wie Handy. Ist einfach ein deutsches Wort, was aber englisch klingen soll. Und ja. Das wird heute auch ein Schwerpunkt werden, weil es so viele Subgenres gibt zum einen und zum anderen, weil Plattformer beliebte Spiele sind für Menschen, die zum ersten Mal ein Spiel machen. Die machen ungern Shooter aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil man nicht gleich mit einem Schießspiel anfangen will, aber zum anderen, weil man es auch nicht kann, wegen der ganzen Ballistik. Ist so ein Plattformer, ich gehe von A nach B und da gibt es Hindernisse, die ich überwinden muss, indem ich auf die Leertaste drücke, einfacher, zumindest in der Vorstellung. Und deswegen zeige ich Ihnen da ein paar mehr in der Einteilung, damit Sie Ihre Repertoirekenntnis da erhöhen. Andere Spiele sind die Fighting Games, Kampfspiele, wobei es nicht klar ist, welches ist eigentlich die Obergruppe von welchem. Wahrscheinlich sind die Beat'em-ups, die stehen ganz oben. Ich setze sie gleich auseinander. Die Beat'em-ups, also wo man gegen große Mengen an Gegnern sich von rechts nach links durcharbeitet, und Kampfspiele wäre dann so eine Untergruppe davon, wo zwei Spieler im Zweikampf gegeneinander antreten. Auch da gibt es ein paar Untergruppen, beziehungsweise auf dem Wechsel zu 3D gibt es dann halt so Subgenres. Und das fünfte, naja, Subgenre, was halt oft genannt wird, Labyrinthspiele, gibt es heute kaum noch. Das ist so ein typisches Phänomen der 80er Jahre, vor allem auch der frühen 80er. Es gab eine Zeit, da war das wirklich das Genre, was es so gab, das war das beliebteste, dank Pac-Man und dann so ein paar guter Nachfolger. Es hat dann stark abgenommen, beziehungsweise ist dann so flüssig übergegangen in diese First-Person-Shooter, die dann auch in Räumen spielen, wo man um die Ecke laufen muss und auf Gegner trifft, halt alles im 3D-Raum. Und die Räume wurden dann zunehmend weniger labyrinthisch, sondern einfach normale Räume, sodass es dann so ein bisschen verschwunden ist. Aber dass man durch ein Labyrinth läuft und irgendwelche Punkte sammeln muss oder Aufgaben erledigt, gibt es heute eher als Minispiel in größeren Spielen. So, das ist aber nicht die Reihenfolge. Shooter hatte ich eine eigene Vorlesung, weil es eben da auch enorm viele Subgenres gibt und auch enorm viele Spiele und das als Mechanik für die Geschichte des Computerspiels so wichtig ist. Also es gibt einfach sehr viele Spiele, die Schießelemente haben, was nicht nur daran liegt, dass so gerne geschossen wird, sondern dass alles, was Schießen ist, für einen Computer sehr einfach zu überprüfen, ähnlich wie Plattformer auch. Kampfspiele aber im Grunde genommen sind nicht so schwierig, aber gute Kampfspiele zu machen ist dann die hohe Kunst. Ich glaube, wir hatten noch nie ein Kampfspiel als Abschlussprojekt oder Semesterprojekt. Was ist das Merkmal von Kampfspielen? Zum einen der Zweikampf. Also so einer gegen einen anderen. Und in der Regel werden dann die Zustände durch Lebensbalken angezeigt. Also die Street Fighter 2 ist ja so der Archetyp. Nicht das erste Spiel seiner Art, aber dann doch das, was es das Genre so richtig definiert hat. Die Kämpfer haben typischerweise so Signature Moves, also man wählt ja die Kämpfer aus, am Anfang aus dem Menü, und jeder hat dann so ganz spezielle Angriffe oder spezielle Verteidigungen, und das Interessante ist zum Teil auch auszuwählen, wie ist es eigentlich, wenn ich den gegen die kämpfen lasse, oder bei so Spielen wie Smash Brothers dann, wie ist es eigentlich, Link gegen Peach kämpfen zu lassen, also wie fühlt sich das an, wenn jeder seine typischen Moves dann hat. Was dazu gehört, ist die hohe Zahl an Angriffen. Es ist eben nicht wie bei Beat'em-ups oder bei irgendwelchen Run-and-Gun-Spielen, wo sie einfach nur drücken und dann schießt er, sondern sie haben üblicherweise erstmal schon sehr viele Grundangriffe, die sie dann durch Kombos, also Kombinationen von Tasten, auch noch erhöhen können. Das bedarf dann aber auch eine entsprechende Gedächtnisleistung, dass Sie wissen, in welcher Situation können Sie was überhaupt anwenden. Und das Ziel ist es interessant, also es gibt gerade bei Fighting Games gibt es halt diesen großen Teil an Menschen, die das überhaupt nicht können, die dann irgendwie draufdrücken, wo gerade Platz ist und sich freuen, wenn was funktioniert, aber auch nicht wirklich wissen, außer vielleicht mal so einen Schlag, der dann immer mal gesetzt wird, aber eben da Button-Mashing betreiben. Und bei den anderen, die das wirklich lernen, hatte ich ja, glaube ich, eingangs auch schon mal erwähnt, die lernen jeden Move, in jeder Situation wissen sie, wie sie reagieren könnten. Und das Ziel ist es auch nicht, den Gegner jetzt irgendwie K.O. zu schlagen, sofort, weil man besser ist, sondern weil man seine Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Also man drängt ihn so in die Ecke oder zwingt ihn in die Verteidigung und aus der Verteidigung heraus kann er nur noch 5 Angriffe starten. Dann nehme ich ihm noch 2 weg, indem ich einen anderen Angriff starte und irgendwann muss er unvorsichtig werden, um dann noch rauszukommen. Und ich provoziere ihn so lange, bis er unvorsichtig wird und dann kann ich zuschlagen. Aber man nutzt den Fehler aus. Wenn beide das sehr gut können, ist es nicht so, der eine ist einfach ein bisschen schneller oder so, das geht tatsächlich mehr. Es ist so eine Mischung aus Schach, Poker und Boxen. Sie sehen auf dem oberen Bild die Berechnung der Schaden. Also man hat halt diese Sprites, die sich bewegen oder animieren, aber der Computer arbeitet ja nicht mit sowas, sondern mit Hitboxen. Also es sind halt solche Rechtecke, die um die Figuren verteilt sind. Ich glaube, das kann man sogar ganz gut sehen. Und nur dort, wo eine Hitbox auf eine andere trifft und nicht ein Pixel ein anderes berührt, nur da wird ein Schaden registriert. Und dann kann man halt auch gucken, welche Hitboxen waren das. Ist es ein Kopftreffer oder ein Körper oder ein Fußtreffer? Und dann entsprechend reagieren. Das ist das eine, was man wissen muss. Und das andere sind halt die Animationssequenzen. Es gibt halt den Start, da passiert noch gar nichts. Dann gibt es die Active Frames. Das wären hier 12 Frames, in denen der tatsächliche Schaden eintreffen kann, aber dann gibt es halt noch Recovery, also wo er dann wieder die Ausgangslage einnimmt, in der aber üblicherweise kein Schaden mehr ausgeteilt wird. Aber man muss wissen, dieser Move dauert so und so lange, eine Sekunde zum Beispiel. Und in der Zeit kann ich effektiv nur 12 Frames für den Angriff nutzen und die anderen, gerade Recovery hier, 17 Frames. Und wenn sie 32 Frames haben pro Sekunde, ist ja mehr als die Hälfte, im Grunde genommen ja nur ein Drittel ist ja effektiv nutzbar. Auch das muss man wissen und da entstehen dann, wenn beide Parteien das kennen, dann entstehen dann wirklich die guten Zweikampfsituationen. Alles andere ist frustrierend, wenn zwei Buttonmasher gegeneinander antreten, dann hat der eine Glück und der andere nicht. Und dann gibt es so eine Zwischenphase, wo der eine das lernt, der wird auch von jedem Buttonmasher fertig gemacht, obwohl er es gerade lernt, aber er hat noch nicht genug Erfahrung. Und erst ab einem bestimmten Punkt sind sie unbesiegbar, zumindest für Anfänger, wenn sie sich in dem Spiel auskennen. Und das macht diesen Zugang, die Lernkurve ist sehr hoch. Am Anfang können sie nichts und wenn sie lernen, können sie eigentlich auch nichts, also sie können nicht gewinnen. Und erst wenn sie es wirklich können, dann sind sie so plötzlich aus dem Nichts kommen sie als hervorragender Spieler. Wo hat das Genre angefangen? Karate Champ ist so eines der ganz frühen Versuche. Also es gibt schon in den 70er Jahren gibt es so Boxspiele, die zählen nicht dazu üblicherweise. Also das zählt zu Sportspielen, Wrestling oder Free Fight und wie sie alle heißen, Undisputed. Kann man zu Fighting Games rechnen? Das hängt so ein bisschen von ihrer Tagesform ab oder von ihrer Spielontologie, wie sie Spiele einteilen. Ich zähle es jetzt mal zu den Sportspielen, erwähne es dann auch in der Vorlesung über Sportspiele und beschränke mich hier wirklich auf diese klaren genre-typischen, ich habe eine bestimmte Anzahl an Moves und versuche nicht wirklich eine Sportart komplett zu simulieren. Also Karate Champs wäre so ein Arcade-Spiel, eines der frühen, was, wenn Sie sich an die Vorlesung am Dienstag erinnern, sich natürlich ganz klar aus diesen Eastern, also den Bruce Lee und folgenden Kung-Fu-Filmen und dann Karate und was alles kommt an Kampfsportarten anlehnt, aber die ganzen langweiligen narrativen Zwischensequenzen ausblendet. Das ist ein Merkmal von Actionspielen, dass sie aus, gerade wenn es Filmadaptionen sind, dass sie sich bei den Filmen immer nur auf die Actionsequenzen beschränken, auch nur beschränken können. Und alles, was die Handlung motiviert oder auch begründet, wird in der Regel rausgelassen. Und bei Karate, hier sieht man es halt, sie sind halt zum Turnier und dann treten die beiden gegeneinander an und das ist die Rahmenhandlung. Und auf der anderen Seite müssen sie das dann halt ausführen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eher Street Fighter oder Street Fighter 2. Street Fighter 1 kam 87 raus, war schon also ein funktionierendes Spiel, aber erst mit Street Fighter 2 übernimmt es dann die Vorreiterrolle in den Fighting Games. unter anderem, weil sie mehr Figuren zur Auswahl haben, aber auch, weil es mehr so fantastische Moves gibt. Plötzlich kann man Feuerbälle schießen oder eben fantastische Salti und alle möglichen, eben auch Zauberkräfte dann einsetzen, also so fantastische Spielmanöver. Die Figuren werden comichafter überzeichnet, also sowohl die männlichen als auch die weiblichen Figuren, sodass es wirklich klar ist, es ist so ein Comic-Kampf, so wie Tom und Jerry, also wenn da jemand verletzt wird, wird auch niemand verletzt, sondern es ist halt K.O. und dann geht es wieder von vorn los. Ich zeige Ihnen das aber mal viel besser als immer darüber zu reden, Street Fighter 2. Oh, ich muss das erstmal rüberziehen, so, dann zeige ich es Ihnen. Schaue ich mal, ob ich Ton habe. Ist alles weg? Ach so, jetzt kümmert er sich. Wir springen mal. Also die Grafikqualität ist etwas miserabel, aber ich glaube, da lässt sich jetzt gar nichts machen. Also wir haben das mal ausprobiert, dass also eine ganze Vorlesung und über das Fighting Games, die haben einen miserablen Zuschauerwert, wenn man nicht weiß, was da passiert. Also vielleicht, wenn man Street Fighter 2 gut kennt, dann schätzt man jetzt die Combo oder wie toll der geblockt hat und sowas. Aber ansonsten ist es halt dann doch so, die hauen aufeinander ein, machen und irgendwann geht einer zu Boden. Deswegen, also wenn Sie das kennen, dann jetzt haben Sie alles gesehen, was Sie als Laie verstehen können von den Spielen. Und es ist dann auch egal, hier ist Super Street Fighter auf Nintendo. Ich glaube, hier ist die Qualität ist einfach besser, dieses Films. Aber genau, und dann beschimpfen die sich vorher. Das kann man dann Figuren auswählen oder Gegner auswählen. Es gibt sowas wie eine Kampagne, die einen wachsenden Schwierigkeitsgrad hat. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. So. Genau, das ist ein cooler, genau, so muss das enden. Was Street Fighter, es wird einen Film geben von Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme, soweit ich weiß. Der floppt wie fast alle Computerspiele, also wie alle Filmadaptionen von Computerspielen. Es gibt zwar Actionfilme in der Zeit, die wir in der Dienstagsvorlesung auch noch ein paar sehen werden, die funktionieren aber anders. Und dieser Versuch, dieses pure Action-Element des Computerspiels in den Film nochmal zu übertragen, hat beiden Genre, also beiden Medienformen eigentlich auch nicht besonders gut getan. Was die Serie auszeichnet, hier sehen Sie mal Street Fighter 4, sind eben diese Kombos. Also sie drücken nicht einfach nur einen der 5 Knöpfe oder der 14 Knöpfe, sondern sie müssen erstmal nach unten vorne rechts, also einen Viertelkreis und dann P drücken. Oder sie kommen rechts unten und nach vorne. Also es gibt verschiedene Kombinationen, die dann auch noch spezielle Konsequenzen haben. Und sowas wie den Shinko-Hoduken, also müssen sie runter zweimal den Viertelkreis drehen und dann P drücken und so. Das müssen Sie erstmal, also die Kombos sind schon einigermaßen sinnvoll angeordnet, so einmal ausholen und baff drauf, aber das muss man erstmal kennen, weil jede Figur noch andere Kombos hat. Und das ist nur ein Ausschnitt, das sind nicht alle Kombos, die es gibt. Und die wiederum, also das ist eine Form, das sind die Interface-Kombos, wo Sie mehrere Knöpfe drücken müssen. Das andere sind Kombos, wo Sie einen Schlag nach dem anderen setzen, das sind dann eher so die Gameplay-Kombos, wo Sie es schaffen, wenn Sie treffen, ist der kurz wehrlos, dann können Sie nochmal treffen und nochmal, und wenn Sie es dann schaffen, können Sie in einem Schlag dann die Partie beenden. Mal gucken, da gab es mal einen ganz fantastischen Film, ob ich den finde. Street Fighter 2. Ich leider jetzt nicht rausgesucht. Amazing Comeback. Ja, das hier, das ist sowas. Ich muss ja gestehen, mir schließt sich das nur zur Hälfte. Das ist aber legendär. Ich glaube, dass der das ist. Nee, ist ja gar nicht. Doch, genau, das ist dieses Unglaublich. Also, jetzt, also das ist ein Live-Turnier. Ich verstehe nicht genau, was da passiert, aber das Publikum versteht es. Also, jetzt kommt eine super Kombo. Wenn Sie verstanden haben, was hier gerade passiert, dann gehören Sie zu denen, die das Spiel verstehen. Wenn Sie sagen, ja okay, der hat halt geblockt und dann wieder zurückgeschlagen. Ich kann es verstehen, so kognitiv kann ich es nachvollziehen. Ich habe auch gelesen, was da jetzt genau passiert. Aber was für eine Meisterschaft dafür notwendig war, diese Moves in dieser Kombination auszuführen, kann man eben wie bei anderen Sportarten ja auch nur nachvollziehen, wenn man selber dieses Spiel kennt. Also das wäre so ein Beispiel für nicht Interface-Kombos, sondern wirklich für eine Abfolge von Bewegungen. Also der war ja ganz am Ende und dann hat er alles geblockt und hat die Partie noch rumgerissen. Gut, das wäre das andere. Das andere, was Fighting Games auszeichnet, ist die Mortal Kombat-Diskussion. Die besprechen wir noch dienstags. Also Mortal Kombat sollten Sie vielleicht mal gesehen haben, was das Besondere ist. Ist halt ein, also das Besondere war, man hat das ist so Interactive Movie, also man hat Schauspieler genommen und die halt fotografiert, nicht Motion Captured, sondern daraus Sprites generiert, aber es war ein höherer Grad an Realismus als in den comichaften Street Fighter Versionen. Ansonsten funktioniert das Spiel wie die anderen Spiele auch, insbesondere mit so einem Move kann man viel machen. Es floss Blut in großen Mengen und dann halt die legendären Finish Moves. Dafür sind, aber dafür, dass wir jetzt auf Film basieren, ist es schwieriger geworden. Also die Animation selber wirkt gröber als bei Street Fighter. Das war ja noch harmlos. Also die reißen sich ja die Wirbelsäule raus und zerstückeln sich mit Schwertern, also was man so haben kann, schlagen sich den Kopf ab. Und das ist zwar aus heutiger Sicht sowieso albern, comichaft überzeichnet, aber nichtsdestotrotz war das damals ja für die Spielkonsolen, es gab keine Alterskontrolle, die wurde danach eingeführt. Das war ein großes Problem, dass solche Formen von Spielen auf dem Markt sind. Das war im Prinzip so eine Killerspieldebatte in Amerika, bevor sie in Europa geführt wurde. Also das macht dieses Spiel, ich glaube, deswegen so bedeutsam, weil es diese Diskussion ausgelöst hat. Mit bis dahin unbekannter Brutalität und vielleicht auch dieser Schwung ins Fotorealistische. Wir machen das jetzt eben nicht mit gezeichneten oder gepixelten Figuren, sondern wir machen das mit solchen menschlichen Darstellern. Und die Sorge ist immer, dass Spieler nicht zwischen Spiel und Realität unterscheiden können oder der Zuschauer, der Rezipient, die Medienwirklichkeit für die echte Wirklichkeit nimmt und deswegen völlig durch den Wind geht. So, Virtua Fighter hatte ich Ihnen ja auch schon mal vorgestellt, ist der Übergang in 3D, das haben wir auch schon gesehen, ich zeige es jetzt nicht nochmal, der Übergang in 3D, auch hier ändert sich nichts, es bleibt im Wesentlichen ein eindimensionales Spiel, also anderthalbdimensional, sie bewegen sich auf der Linie und können ab und zu hochspringen, landen aber auch wieder unten. Und schon 2D braucht es nur zur Hälfte, also zumindest muss man es in 2D darstellen. 3D hat überhaupt keinen Mehrwert außer visuell. Aber gut, der hat es halt rausgerissen und die ersten Polygone mit Flat Shading werden dann rasch abgelöst durch verschiedene andere Shading-Varianten, Gouraud-Shading. Auch die ersten Motion Capture habe ich Ihnen ja in der Animationsvorlesung gezeigt. Motion Capturing werden für Fighting Games genutzt. Hier gibt es drei der berühmten Franchise bis heute, Tekken, Soul, erst Soul Edge und dann Soul Calibur. Tekken ist wie Virtua Fighter rein Körper gegeneinander, die Soul-Reihe, die nichts mit der Souls-Reihe zu tun hat. Da werden mit Waffen wird da gekämpft. Und bei Dead or Alive, ich glaube, der Hauptaugenmerk liegt auf der Physik der Brustanimation der Kämpferinnen. Also tatsächlich ist das eines der Merkmale dieser Reihe, dass da nur Frauen gegeneinander antreten und mehr Physik in die Anatomie gesteckt wird, als andere Spiele für überhaupt alles haben. Können Sie sich ja mal anschauen, wenn Sie wollen. Es gibt dann auch Dead or Alive Street Beach Volleyball, also wo Sie dann wirklich nur jungen Frauen im Bikini beim Volleyballspielen am Strand zuschauen oder das dann steuern können. Und das richtet sich dann an ein ganz spezielles männliches Publikum und löst dann diese Diskussion auf über die Darstellung von weiblichen Körpern in Computerspielen. Ansonsten sind in den Fighting Games weibliche Figuren vertreten. Die sind nicht übermäßig sexualisiert, also wie das in anderen Spielen ist, aber durchaus, also knapp bekleidet, aber auch so einfach als Figuren auch gut. Die kämpfen gut oder haben gute Moves. Aber nichtsdestotrotz geht das dann los. Wer ist die Zielgruppe? Das sind halt doch bevorzugt Jungs und Männer, und die Frauen sind dann meistens doch so hergerichtet, dass sie einen hohen Zuschauerwert haben. Und je größer die Rüstung ist, desto geringere, weniger müssen sie anziehen. Also auch da gibt es viele Diskussionen, wie und wieso heavy armored women soldiers eigentlich nur noch Bikinis tragen müssen. Das ist bei Dead or Alive, das geht so. Na, bei Dead or Alive ist es unstrittig sexistisch. Bei anderen Spielen geht die Diskussion dann hin und her, ob das notwendig ist. Aber da sind Fighting Games vielleicht gar nicht die ersten, die da drinstehen. Zu nennen sei noch Super Smash Bros., auch weil wir hier E-Sport-Gruppen haben. Was diese Reihe interessant macht, ist, dass Nintendo anfängt, Franchises zu mischen. Disney hat das ganz, ganz lange verweigert, bis eigentlich Disney Infinite kam. Und jetzt haben sie es zumindest mal versucht, jetzt ist ja wieder eingestellt. Aber dass die Figuren aus der einen Welt mit den Figuren auf der anderen Welt auftauchen. Vielleicht mal Mickey Mouse und Donald, da gibt es dann Sonderhefte, da treffen die sich mal. Aber schon Entenhausen ist zweigeteilt in die Entenwelt und in die Mäusewelt. Und das ist bei anderen Firmen, die mehrere Franchises haben, ganz ähnlich. Und bei Super Smash Bros. Treffen die halt mal aufeinander. Und man kann Mario gegen Link und gegen Seamus und gegen Kirby antreten lassen, auch zu viert. Und einfach mal sozusagen seine Lieblingsspielfiguren, die bringen dann auch ihre Signature-Moves mit. Kirby frisst die alle auf und verwandelt sich dann und so. Kann man mal gucken, wer hat eigentlich die bessere Power. Und das ist auch noch so ausbalanciert, dass man eigentlich mit jedem gewinnen kann. Und das macht dieses Spiel eigentlich ganz interessant, zu sehen, dass nämlich Menschen mit den Franchises, die sie haben, ganz anders umgehen, als das die Macher vorhaben. Wie gesagt, Disney, die immer dachten, es gibt so wie im Theme Park, es gibt dann den Piraten der Karibik Ride und dann gibt es halt den Cinderella Ride und das eine, da taucht nie was von dem anderen auf, aber sobald Kinder das schon als Spielsachen haben, selbstverständlich lassen die ihre Figuren gegeneinander oder miteinander spielen. Und dass das in Computerspiel übersetzt wird, brauchte gerade bei Spielzeugfirmen dann doch einiges an Überwindung. Das Letzte, was ich Ihnen zu Fighting Games sagen will, ist eigentlich dieses wunderbare The Turning von The Last of Us Left Behind, in der Ellie und ihre Freundin in eine alte Arcade kommen. Also ich zeige Ihnen auch gleich mal den Ausschnitt. Und die Arcade, also die schwärmt vor, wie man früher da gespielt hat, gerade Fighting Games, und The Turning war halt so ein ganz berühmtes Fighting Game. Und Ellie hat das noch nie gespielt und leider ist der Automat kaputt. Und wie man jetzt hingeht und ein Medium, also wir müssen ja vorstellen, es ist ja remediatisiert, wir stellen das Medium Fighting Game in einem anderen Computerspiel dar, ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Spiele in anderen Spielen dargestellt werden. Also es geht bis in die 80er zurück. Aber wie das in der Form gemacht wird, das ist für Medienwissenschaftler ein Genuss, das sehen zu können.
Ancient mystical building where they hold the tournaments of the immortals. Get into the sides. Correct. Round on the sides. Flat fan rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Jump up! There, heel shot. You lay behind him. Quick, punch him back. You nail him with a wicked elbow. Taking off like 15% of his head. Yes! He spins around and comes back with a shadow claw attack. What do I do? Pulls back and up. Counter. Parallel elbow just as he executes his combo. You skip back and take no damage. Final off, maximum effect. He can recover in a second. Quick, counter the eyes. He cracks.
Das ist natürlich im Let's Play, wird der nie getroffen, aber es ist tatsächlich ein Spiel, wo sie auch verlieren könnten. Sie müssen sich aber alles vorstellen und irgendwann wird auch die Narration ausgeblendet. Im Grunde genommen ein Spiel, was ja überhaupt keine Narration hat, außer sie treffen sich dann im Tempel. Man kriegt die Player-Story erst noch erzählt. So, jetzt kommt der Schlag und der wird so geblockt und auch irgendwann ist das egal. Und die reine Essenz des Fighting-Games ist halt die Reaktion, rechtzeitig die Tasten drücken. Und das wird ihnen hier abgenommen, weil es gesagt wird, was sie machen müssen und sie nicht reagieren. Sie können ja nicht reagieren, weil sie ja nichts sehen. So und so funktionieren Spiele und das ist so eine Remediatisierung des Spiels in der, oder des Mediums oder des Genres Fighting-Games in einem anderen Spiel. Und da kann man sich schon fragen, wie entsteht eigentlich hier das, die Kenntnis auch des Spielers, was für Erinnerungen werden aufgerufen, inwiefern haben sie es in den Händen und was passiert, wenn sie noch nie so ein Spiel gespielt haben. Es kann ja auch sein, dass sie mit den klassischen Fighting Games gar nichts zu tun hatten. Wenn Sie das mal erleben wollen, wir haben es oben in der Arcade, können Sie sich sicherlich mal anschauen und sowas auflegen. Es gibt ganz verschiedene Varianten und auch verschiedene Grade, wie ernst die sich nehmen. Also manche sind dann viel überzeichneter als andere. Aber es ist vor allem ein Spiel, was man gegeneinander spielt. Das nächste Subgenre der Action-Games wären die Brawler, auch Beat'em-Ups. Also es sind beides Begriffe, die aus dem englischen Sprachraum kommen. In denen im Wesentlichen 2D-Side-Scrolling stattfindet. Es gibt eine narrative Einbettung. Ich kann die Ihnen mal zeigen von Double Dragon. Nur, dass Sie mal wissen, wenn ich von Narration spreche, was das bedeutet. Obwohl, das könnte ich Ihnen sogar mit ein bisschen Glück. Nee, kann ich Ihnen nicht zeigen. Also. Oh, viel zu schnell. Also, jetzt kommt die Narration von Double Dragon. Und Narration wie in den meisten Actionfilmen auch. Das ist Damsel in Distress und jetzt geht das Spiel los. Ist allerdings noch. So, stopp. Genau, Playthrough. Aber mal gucken, in der Arcade sah es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Das ist, in der Arcade ist die Narration noch raffinierter. Man sieht nämlich, wo die herkommen. Aha, die waren die ganze Zeit dabei und jetzt geht's los. So. Oh. Und das ist halt ein Brawler. Das heißt, die... Musst du mal die Musik ausstellen. Also sie arbeiten sich von links nach rechts, meistens dem Zeitfluss folgend, links die Vergangenheit, rechts die Zukunft, also die Leserichtung, die üblicherweise die Zeitrichtung auch vorgibt, arbeiten sie sich durch die Level, treffen dann auf Gegner, die sie halt mit relativ einfachen Moves, es gibt dann 3 oder 4, irgendwie platt machen. Es ist ein Kooperations-, also ein Koop-Spiel. Sie können mit dem zweiten Spieler Insert Coin da oben den Level bewältigen. Manche sind auch so unfair, dass sie tatsächlich auch 2 brauchen, um es zu schaffen. Und jetzt, und das kommt dann, gehört dann auch dazu, am Ende von so einem Abschnitt ist dann ein härterer Gegner. Manchmal hat er eine Bossleiste, manchmal nicht. Aber der hat einfach stärkere Angriffe, hält auch deutlich mehr aus. Und wenn sie den dann geschafft haben, der steht dann auch wieder auf und so, wenn sie den geschafft haben, dann können sie in den nächsten Abschnitt wechseln. Also im Grunde genommen, was dann Plattform-Games ja auch machen, so von links nach rechts, wird hier halt mit den Widerständen versehen. Es ist aber kein Shooter, weil sie ja nicht schießen können. Also wenn man jetzt hier noch schießen könnte, dann hätte man Run and Gun oder vielleicht sogar ein Shoot 'em Up. Und sie arbeiten sich dann da entsprechend durch. Es gibt aber dieses, sie müssen halt die Frau retten und tatsächlich auch dieses, mal gucken, wie es weitergeht in der Welt. Wie geht es dann weiter? Gibt es irgendeine Narration und was treffe ich nach der Stadt? Und so da, dadurch, dass es ein Scroller ist, kann man halt sowas wie Landscape Narration da unterbringen. Also, narrative Einbettung. Es gibt Waffen bei manchen dieser Spiele, außer Schusswaffen. Also, sie haben halt irgendwelche Messer oder Nunchucks oder vielleicht auch Dinge, die sie werfen können. Es wird in der Regel nicht geschossen. Es kann schon mal sein, dass sie meine Waffe finden, irgendwie so ein Schrotgewehr, aber in der Regel, also wenn es zu viel Waffen ist, dann ist man eigentlich in einem anderen Subgenre. Es gibt den Koop-Modus. Manchmal gibt es dann auch so Koop, also sie kämpfen zusammen, aber die Schätze müssen sie dann alleine looten. Also es gibt diese Variante, dass man zwar zusammen kämpft, aber hinterher sich dann versucht, die Sachen wegzunehmen. Es gibt zahlreiche schwache Gegner, die wirklich nur so als, sie nehmen auch keinen Schaden, wenn sie rechtzeitig zuschlagen. Und bei den Bosskämpfen, dann müssen sie sich dann ein bisschen anstrengen. Hier sieht man Kung Fu Master. Es ist im Grunde genommen so ähnlich wie das Kung Fu Spiel, was ich eben hatte, aber hier müssen sie sich halt durch so ein Haus durcharbeiten. Es gibt einen Bruce Lee Film, der genauso funktioniert. Da müssen sie, ich glaube, Enter Dragon, da müssen sie, also der Bruce Lee geht dann über 4 Stockwerke und trifft auf jedem Stockwerk einen anderen Gegner und der Kampf dauert dann jeweils 10 Minuten, Viertelstunde. Und im Grunde genommen ist das, dieser Film funktioniert wie ein Spiel, nur dass es diese Spiele damals noch gar nicht gab. So, und dann haben sie die Möglichkeit, eben hier Tritte, Schläge, Sprünge auszuführen, aber von der Mechanik ist es gar nicht so viel anders wie die Fighting Games, nur schon auch weniger Kombos. Es ist halt auch ein Arcade-Spiel, was darauf abzielt, dass sie möglichst rasch verlieren. Hier sehen Sie dann verschiedene aus, also das ist alles Kung Fu Master, es fängt 83 an und wie es dann auf welchen Plattformen, es wird auf alles exportiert bis 2013, Sie können es jetzt immer noch spielen. Das zeichnet diese Spiele vielleicht auch aus, dass sie so letztlich unsterblich sind, weil sie immer wieder neu portiert werden. Es gilt halt auch, wenn sie eins kennen, kennen sie die anderen auch. So, also einfacher früher Brawler auf einer einfachen 2D-Ebene, der nur 2 Angriffsvarianten bot und eher die Reflexe forderte. Das wäre Kung Fu Master. Double Dragon habe ich Ihnen eben gezeigt. Auch da gibt es eine Arcade und dann eine Home-Version. Und ist halt so ein klassischer Beat'em-up. Und auch hier gilt, was in der Zeit auch üblich ist, sie haben diese fantastische Cover-Art, in denen halt so richtig mit Figuren gezeichnet wird, dass auch das begleitet Spiele. Je pixeliger die Spiele, desto besser war irgendwie die Box-Art. Auch hier gilt, sie sollen sich halt in diese Rollen reinversetzen. Und wenn sie diese Sorte Film mögen, in denen halt so, das ist so ein typischer 80er-Jahre-Action-Film, wenn sie diese Sorte Film mögen, dann ist so die Hoffnung, das überträgt sich dann die besten Momente des Films übertragen sich dann eben auch auf den Spielverlauf. Ninja Gaiden von 1988, das zeige ich Ihnen auch noch ganz kurz, ist vielleicht auch so ein Brawler, ist vor allem für seine Schwierigkeitsstufe bekannt. Also Gaiden ist seitdem so ein Fachwort, wenn Sie irgendwas Gaiden nennen, dann ist es nochmal besonders schwer. Und Ninja Gaiden ist da keine Ausnahme. Ninja Gaiden Man muss ein Let's Play, nicht gut, nicht gut. Achso, ich habe ja den Ton abgedreht. Ninja Gaiden ist das Dark Souls unter den Brawler. Was auch, weil alles möglich ist, das Dark Souls von irgendwas, aber vielleicht ist Dark Souls das Ninja Gaiden unter den Action-Rollenspielen. Nur was wir hier sehen, ist natürlich wieder jemand, der genau weiß, was er tut. Also der wird wahrscheinlich so ein tolles 32-minütigen Komplettdurchlauf schaffen, aber der hat entsprechend lange dafür geübt. Aber um das mal weiterzumachen, Ninja Gaiden geht ja weiter als Reihe. Wir können ja mal Teil 2 nehmen. Dann sieht man vielleicht auch, also es kam dann deutlich später. Das ist dann schon 3D und entsprechend blutrünstig. Wobei, da ist die Diskussion dann auch schon durch. Solche Spiele sind halt dann ab 18 oder Adult Only. Die Frage ist halt wieder so die Frage der Medienwirkung. Wenn es darum geht, die Brutalität von Computerspielen rauszustellen, steht Ninja Gaiden auch mal ganz, ganz vorne. Eben vielleicht auch durch diese realistische Form der Treffervisualisierung. Blut ist rot und sie zerstümmeln Gegner. Wobei das dann ein eigenes Subgenre wird. Also 3D-Brawler haben einfach andere Bezeichnungen. Das sind dann die Hack-and-Slay-Spiele. Golden Axe von 89 ist indiziert, wurde indiziert trotz Fantasy-Setting, das zeige ich Ihnen auch mal. Golden Axe 1989. Hier wählen Sie dann, genau, das ist halt die Kämpferin, die halt im Bikini auftritt. Die anderen kriegen eine Rüstung und die halt. Das geht so ein bisschen Low Fantasy aus der Conan-Welt. Also dieses Sword and Sorcery, im Wesentlichen auch bei Conan, dem Barbaren, also eine der Figuren aus den Pulp Fictions, ging es halt auch vor allem darum, da durch die Welt zu ziehen und gegen Drachen und Monster zu kämpfen oder gegen Barbaren und Ogre und Orks. Und wahrscheinlich auch hier ist die Blutdarstellung, also die Darstellung von toten Gegnern dann doch zu viel gewesen. In Deutschland galt das Spiel dann als nicht wirklich vermarktbar. Interessanterweise, aus heutiger Sicht ist es sowas von Retro. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen weitergehen. Und man sieht jetzt schon, das ist halt mit Waffen wieder irgendwie, das heißt auch, man kann die Waffen austauschen, wenn man andere findet. Es sind drei Tiere. Der Vorteil von solchen Spielen, also für die Hersteller, ist, wenn sie einen Fortschritt haben, einen Spielfortschritt, also auch letztlich ein Ziel, was sie erreichen sollen und nicht einfach nur, wie bei Space Invaders, halt so lange durch, wie du kannst, ist, dass man den Continue-Knopf einführt. Also wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann wirf wieder Geld ein und dann kriegst du wieder drei Leben oder so viele Lebenspunkte und kannst dann das Spiel weiterleben. Und damit hatte man sich erhofft, dass die Leute insgesamt mehr Geld ausgeben. Es führte aber dazu, dass einige sehr viel Geld ausgegeben haben, das die Konsole dann aber für eine halbe Stunde belegt haben. Also weil sie tatsächlich gelernt haben, die Angriffsmuster zu bedienen und dann entsprechend lange an diesen Konsolen oder an den Automaten standen. So. Schluss. Also das ist 1989. Ansonsten eignen sich Beat'em-ups oder Brawler vor allem als Lizenzadaptionen, dass sie sowas wie The Simpsons, X-Men, Alien vs. Predator, Batman, Jurassic Park, was in der Zeit halt so jeweils im Kino angesagt ist. Und da gibt es ja den Auftrag, okay, macht daraus ein Spiel. Und wenn man ein Actionspiel hat, einen Actionfilm hat, dann bietet es sich an, denen es irgendwelche Kampfsequenzen gibt, dann mache ich halt daraus mal einen Brawler, weil das immer geht. Also man kann die Figuren aufrufen, man hat die Hintergründe, in denen das stattfindet. Der Zuschauer hat sofort die narrative Einbettung, wie die Figuren zueinander stehen. Man muss gar nichts erklären, dadurch, dass der Film oder die Serie bekannt ist, kann aber Actionsequenzen nehmen, ohne dass es gleich irgendwas erschossen wird. Also erschießen ist nochmal was anderes als im Zweikampf besiegen. Wenn es fantastische Figuren sind wie in X-Men, können sie auch doch die Sonderkräfte einsetzen, alles um im Kampf weiterzukommen. Oder Alien vs. Predator, das war ja auch mal so eine Kinoreihe, in denen man zwei getrennte Filmmonster gegeneinander antreten lässt und das bietet sich dann im Computerspiel entsprechend auch an. Der Übergang, das macht sozusagen vom Zuschauerwert nicht viel besser, ist dann Hack and Slash. Hack and Slash ist eigentlich eine Spielform in Rollenspielen. Also wenn Sie Pen und Paper spielen, gibt es halt die wirklichen Rollenspieler, die sprechen dann wie im Mittelalter und wollen ihre Rolle ausleben. Und es gibt die anderen, die wollen halt schlagen und looten. Für die werden dann Action-Rollenspiele im Computersegment gemacht. Aber es gibt es eben auch als Terminologie Hack and Slash. Und so haben sich die 3D-Brawler, wenn man so will, 3D, Third Person, waffenbasierter Nahkampf gegen große Gegnermengen mit Kombos. Im Grunde genommen das gleiche wie 2D, nur diesmal im Dreidimensionalen. Und wenn Sie sich das anschauen wollen, Heavenly Sword ist ein Beispiel, Bayonetta ist ein anderes. Also da gibt es eine Menge. Heavenly Sword. The Movie, genau, ja. Long Play. Also die Spiele kommen auch cinematischer rüber. Das liegt natürlich auch an der Zeit. Man hat jetzt Geld für Cutscenes, in denen so eine Narration vorgestellt wird. Ah, jetzt haben wir keinen Ton mehr. Ist vielleicht nicht so schlimm. Das ist ja alles noch Film. Moment, wir kommen gleich zum Spiel, aber ich habe gerade Probleme mit meinem Ton. Hier mal ganz kurz ein paar Sachen rückgängig machen. So. Also wir überspringen jetzt mal die fantastische Geschichte. So, das... Oh, ich kann das gar nicht sehen, ist ja auch blöd. So, jetzt auch. Ja. So, also das ist ein 3D. Es ist eben kein Action-Adventure, weil es zu viel Action gibt und zu wenig Adventure. Und ansonsten lebt es davon, dass sie im Wesentlichen ständig sich gegen Gegner behaupten müssen. Auch da funktioniert wieder die Kombo-Mechanik gut. Und die Qualität der Spiele zeigt sich vor allem einerseits an der Qualität der Animation und natürlich der Production Value, zum anderen aber auch an der Flüssigkeit der Steuerung. Und das kann man, wenn man sich anschaut, auch das hatten wir mal wie Devil May Cry gezeigt, da sind da alle aufgestanden und gegangen, weil es zum Zuschauern stinklangweilig ist. Es funktioniert sehr gut, wenn Sie es in der Hand haben. Und dann verzeihen Sie auch die narrativen Mängel. Das ist dann eigentlich ganz egal, weil es ständig um die spielerischen Herausforderungen geht. Es ist halt ein reines Actionspiel. Hier mal mit einer starken weiblichen Hauptfigur, die zwar sexy ist, aber jetzt nicht so hypersexualisiert ausgestellt ist, wie vielleicht in Dead or Alive das der Fall ist. Das ist immer so dieses, man will ja schon irgendwie starke, die männlichen Helden sind ja auch immer relativ gut dargestellt. Aber die Diskussion führen wir im nächsten Jahr, wenn es um Geschlechterdarstellung in Computerspielen mal geht. So, wir sehen, das ist das ganze Spiel. Also ständig schnetzelt man sich da durch und kann sich dann fragen, in welchem Setting macht man das, lieber im Science-Fiction-Setting oder im Fantasy-Setting. Deswegen ist es kein Action-Adventure, weil sie wirklich sich vor allem mit Kombos da durcharbeiten. Es gibt dann epische Schlachtszenen oder epische Zwischensequenzen. Es gibt auch eine Story, durch die sie, also es gibt ja Gründe, dass sie da sind, wo sie sind, als, also intradiegetische Gründe, und ab und zu gibt es dann halt mal so eine Zwischensequenz und dann geht es weiter und einer nach dem anderen. Und da gibt es vielleicht mal einen Hebel, den sie betätigen müssen. Aber im Wesentlichen haben sie es dann doch mit Horden von Gegnern zu tun, genau jetzt mit Slow-Mo. So, also das wäre das, dass ich es mal gesehen habe. Wo das dann auftauchen wird, ist, sagen wir mal, Batman, die Batman-Arkham-Reihe. Die nutzt dann sowas auch, ist aber Batman selber, würde man wieder als Action-Adventure bezeichnen, mit Hack-and-Slay-Elementen oder solchen Beat-em-up-Elementen in 3D. Das ist sowieso der Trend, dass solche Action-Elemente in andere Spiele Einzug halten. Also sie haben halt viele Spiele mit Shooter-Elementen, ohne dass es Shooter sind unbedingt. Das schon genannte Last of Us hat da wieder auch eine Menge geschossen. Aber man würde es nicht als Shooter bezeichnen. Der Anfang der Hack-and-Slay-Reihe geht aber auch in die 80er ins 2D zurück. Auch das ist ein Spiel, was Sie kennen müssen. Gauntlet von 85. Auch da lohnt es sich gar nicht. Gauntlet. Also das muss man deswegen kennen, weil das in vielerlei Hinsicht wirklich so ein wegweisender Titel war. Ein Rollenspiel, basiert auf Rollenspiel. Sie können rechts vier Figuren auswählen. Das war auch einer der wenigen Kabinetts, wo wirklich vier Menschen Platz drin hatten. Das ist gar nicht so einfach, so ein großes Kabinett zu bauen, also so Aufsteller. Es hat so minimale Rollenspielelemente. Sie könnten mit Nahrung können sie sich heilen. Sie müssen Schlüssel finden, um Türen zu öffnen. Und ansonsten gegen Gegner kämpfen. Wir treffen die ja nochmal bei KI, weil das Spannende ist, die Gegner sind ja strunzblöd. Die rennen immer zu ihnen. Und wenn da Wände im Weg sind, sieht man an den Geistern. Die wollen ihn immer, zu ihnen. Und egal, dann stehen die Schlange vor den Hindernissen. Es gibt Monster-Spawner, also die Gespenster kommen aus diesen Totenköpfen raus. Und wenn sie die besiegt haben, da gibt es eine ganze Menge. Ist wieder so ein Kenner hier, weil der könnte ja auch einfach durchlaufen. Dann nimmt er ein bisschen Schaden, aber will er nicht. Und das war auch der Grund, warum Gauntlet zwar ein tolles Spiel war, aber wer das konnte, konnte da eine Stunde spielen für 25 Cent. Und das gefiel den Aufstellern nicht. Die sagen, wir stellen das nicht zum Spaß aus, wir wollen ja Geld damit verdienen. Jetzt holt er sich noch den Schatz und dann macht er die Tür auf. Genau, zack. Und dann kommen die jetzt alle raus. Jetzt hat er mal 9, jetzt ist er verloren. Jetzt kann er sich hinstellen und die einen nach dem anderen abschießen. Der spielt aber auch alleine, also wenn man das zu viert spielt, dann geht es natürlich ein bisschen besser. So, das ist Gauntlet und interessanterweise gibt es dann, also es gibt viele verschiedene Verliese, durch die man da durchläuft, Zauberer, verschiedene Gegnertypen und es ist halt Hack and Slay, aber also sie schlagen sich durch und dann können sie wieder looten, dann schlagen sie sich weiter durch. Auch das haben wir oben, da können sie zumindest zu zweit spielen. Interessant vielleicht auch, wenn sie Geld einwerfen, kriegen sie nicht Lebens, also sie haben 3 Leben, sondern sie haben Health. Und wenn die bei 0 ist, haben sie verloren. Und sie können Geld einwerfen, dann kriegen sie 100 Health dazu, zum Beispiel. Der 11 zum Beispiel. Die spielen jetzt zu 2. Nee, hier gibt es dann auch fiesere Gegner, die werden schwieriger. Aber sie können ja Essen sammeln und kriegen ein neues dazu. So absurde Architekturen, wie man das nur aus Rollenspielen kennt. Aber wie gesagt, narrativ ist da auch wenig zu holen. Es funktioniert das Spiel gut. Ist einigermaßen fair gebalanced. Und ist so ein Wegweiser für die ganzen Action-Rollenspiele, die dann folgen werden. Ob das dann Diablo sein wird und letztlich auch das schon erwähnte Dark Souls basiert auf solchen Formen, das splittet sich dann. Einerseits wird es die mehr Rollenspiele geben, wo sie auch wirklich sich hochleveln und auf der anderen Seite diese reinen Hack-and-Slays, wo sie eigentlich gar nichts gewinnen dafür, dass sie diese ganzen Gegner dann zur Seite räumen. Dynasty Warriors ist eine Umsetzung für 3D, also so ein eben der Brawler für 3D. Das fängt hier an, wo, als die 3D-Engines dann schnell genug werden, um große Gegnermengen auch zu verarbeiten. Die 3D-Engines fängt ja Mitte der 90er an, aber es ist immer so ein Trade-up zwischen Geschwindigkeit in der Darstellung oder Detailgrad in der Darstellung. Und dass es wirklich zu diesen Hack-and-Slay als Genre kommt, wo sie dann zum Teil 20 Gegner haben, die sie mit mehreren Moves plätten. Das wird eine Zeit lang dauern und deswegen Dynasty Warriors ist so eines der ersten. Es ist eine Riesenreihe, die in Europa und Amerika unbekannter ist. Es ist vor allem in Japan basiert es auf klassischen Romanen und auch in China. und ist dort viel verbreiteter, als das bei uns der Fall ist. Andere Spiele, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben, in dem Zusammenhang, also Onimusha ist so eine französisch-japanische Co-Produktion, Ninja Gaiden, das schon genannte, entwickelt sich dann von dem Beat-em-up-Brawler zu einem Hack-and-Slash 3D-Spiel. God of War wird immer, also God of War liefert fantastisches Bildmaterial, wenn Sie so epische Schlachten gegen die Götter der Antike, wird tatsächlich schon mal diskutiert, ob das ein Serious Games Wert hat, weil man ja so viel über die griechische Mythologie lernt. Das ist die eine Diskussion. Das andere ist die Adult Content, also es gibt Nacktszenen, es gibt sogar Sexszenen. Also das ist das Witzige an diesem Medium, dass man mit, wenn man den Kopf rausreißt, nachdem man ihm das Rückgrat gebrochen hat, das ist so, ja, ist halt ein Spiel. Aber wenn man dann mal irgendwie nackte Haut sieht, das ist dann schon die Frage, ob man das überhaupt noch vermarkten darf. Da geht es dem Film besser, ein bisschen zumindest. Bayonetta 2009, Sandra Palin kämpft, also Sarah Palin hieß sie damals, sie war ja Präsidentschaftskandidatin. Und dann taucht plötzlich, ich meine, wir müssen es mal schauen, Bayonetta. Bayonetta 2009. Double Team, Autofix. Das ist nur ein Trailer. Also schon eine. So, und das ist so ein Spiel, also wieder die Diskussion, gerade der zweite Teil, der dann für die Wii U rauskam. Einerseits hat man wieder eine ganz starke Hauptfigur, mal eine weibliche. Andererseits ist die dann aber auch so überbetont sexy in vielerlei Hinsicht. Und im zweiten Teil gibt es dann auch so Kamerabewegungen, die mal so, also nichts aussparen. Und das ist halt die Frage, wie, also ist auch eine Frau, die läuft immer nackt rum und die Haare sind dann ihr Kostüm praktisch. Also das sieht man hier nicht so gut. Aber die ist halt im Grunde genommen, die hat so extrem bewegliche Haare, mit denen sie kämpfen kann, aber sich auch einkleiden kann, wenn sie das will. So, und ansonsten ein Gegner haut neben die anderen, da kann sie schießen, springt ihr von Plattform zu Plattform. Ist ein sehr schnelles Spiel, sehr kombolastig. Also sie müssen auch wirklich die Kombos drauf haben, damit sie bestimmte Gegner haben. In völlig anatomisch unmöglichen Darstellung, aber sie ist ja auch eine Hexe, also da gelten die Gesetze der normalen Physik nicht. Muss man aber dazu sagen, so, man kann sich echt drüber lustig machen, das Spielen ja immer leicht. Als Spiel funktioniert es einfach gut, also es liegt gut in der Hand und man hat auch das Gefühl, man wird besser im Gameplay. Also es ist eben nicht so ein Button-Masher-Spiel alleine, sondern man kann über bestimmte Kombinationen wirklich auch mehr erreichen als vorher. Es gibt noch einen zweiten Teil, aber die Bayonetta-Reihe, soweit ich das weiß, ist damit erstmal zu Ende. Ich bin hier so ein bisschen überfordert, was meine. Hier, nee, wo ist mein Mauszeiger? Hier ist das. Na, hier, so. Aber auch das, Zuschauerwert wenig. Also Bayonetta ist Dantes Inferno, vielleicht noch, auch das spielt so in der Mythologie halt von Dante, der in die Hölle, die neun Kreuze der Hölle und sich da irgendwie runterarbeitet, Devil May Cry ist zu nennen. Also es gibt so ein paar Titel, die relativ bekannt sind, vielleicht auch, weil es dann einen zweiten, dritten Teil gab und natürlich, weil es so Videogames bei sich, medial wollen die auch nicht viel sagen, reine Unterhaltungsprodukte und sie müssen sich da halt durcharbeiten. So, damit sind diese Actionspiele. Vielleicht machen wir mal eine Pause. 10 Minuten ist ja schon wieder Zeit rum. Bevor wir also Labyrinthspiele und dann machen wir eine Pause, weil das echt kurz, obwohl so kurz ist das gar nicht. Ich will ein paar Dinge dazu sagen. Wir machen jetzt mal eine Pause von 10 Minuten und dann machen wir weiter. Also um 17.20 Uhr treffen wir uns hier wieder. Würde ich mal vorschlagen. Nach der ganzen Gewalt, Actionspiele sind ja nicht nur gewalthaltig, also zumindest nicht so direkte Gewalt, will ich Ihnen kurz das lang vergessene Subgenre der Labyrinthspiele vorstellen, was beginnt mit Maze War 74, interessanterweise gleich ein 3D-Spiel, wie man das halt 74 hinbekommen hat, Maze War 1974. Ja. Also so beides. Das läuft auf dem Xerox Alto, den ich Ihnen auch in der Dienstagsvorlesung vorgestellt habe. Für den war es entwickelt, weil man den auch noch im Netzwerk miteinander verbinden konnte. Also eines der frühen Computerspiele, hier sehen Sie auch diesen DIN A4 Monitor, war gleich ein vernetztes Multiplayer-Game. Das haben wir ja schon öfter gesehen, auch bei Space War. Hier wird übrigens der Datenträger eingelegt, genau. Das war klein, das waren kompakte. Ja. So, dann sehen Sie hier die Oberfläche, also in der man wirklich die Befehle eintippte. Aber man sieht, es ist halt schwarz auf weißem Grund. Alle Monitore in der Zeit waren ja eigentlich andersrum, weil schwarz die Default-Farbe der Röhre ist. Wir haben aber einen Grafikspeicher und deswegen ist es überhaupt nicht schwierig, den voller weißer Pixel zu schreiben. Und dann wird das halt ausgeführt. Auch hier, dummerweise, sind die Filme alle etwas älter und auch hier ist die Bildqualität nicht besser zu kriegen. So, und hier sieht man, sieht unten die Draufsicht, also es ist nicht wirklich ein Labyrinthspiel, in dem Sie sich verlaufen, aber zumindest müssen Sie schauen, wie kommen Sie von A nach B. Und oben eine mit Hidden Surface, also die sehen halt das, was Sie gerade haben. Es ist bei Labyrinthen relativ einfach, so eine Hidden Surface Darstellung zu haben, aber Sie können schauen, wo ist der Bomber und wo ist der andere. Und jetzt schließen Sie den anderen auch noch an und wir nennen da, glaube ich, Killer. Bomber gegen Killer. Genau, Bomber gegen Killer. Ich hatte Ihnen ja auch schon berichtet davon, dass viele das genutzt haben, dieses Spiel nicht um zu spielen, sondern um sich in einem Chatraum zu treffen. Man konnte sich dann auch noch verhöhnen über eine Live-Funktion. Und das haben viele dann genutzt, einfach als Möglichkeit im Bürogebäude miteinander zu chatten. Es gab keine Chat-Anwendung oder so eine Instant-Messaging-Anwendung, also hat man dieses Spiel aufgerufen. So, und so sieht man dann, also wenn der einem entgegenkommt, so sieht er dann halt aus, so ein Auge. Im Grunde genommen ehrlich, weil genau das ist es, Sie sind in so einem Spiel ein Auge und vielleicht noch ein Ohr. Diese Vorstellung, dass es ein Charakter sein muss, der aber letztlich ja dann doch nur ein Monobild hat, das kommt ja erst später dazu. Man hat eine Darstellung, also mehr als ein Auge braucht es auch nicht, der durch die Welt läuft. Wo der Herr die Waffe hat, um den anderen abzuschießen, erklärt dieses Bild allerdings nicht. Genau, so jetzt werden sie gerade von der Seite erschossen. Und der hat, wie gesagt, das Spiel hat auch keiner mehr, deswegen muss er es alleine spielen, zu zweit. Ja, obwohl, hier, immerhin sieht man eine andere Hand. Ja, also das können Sie sich auch heute ziemlich gut vorstellen, wie sowas wohl funktioniert. War natürlich 1974 auch nur auf ausgewählten Geräten spielbar. Wer hatte denn diesen Alto? Das hatten nur sehr wenige, weil es kommerziell floppt ist. Der kostete nur $30.000. Und die meisten Chefs haben gesagt, warum brauche ich für mein Vorzimmer so ein Gerät? Da kriege ich eine neue Büroeinrichtung für. Und diese elektrische Schreibmaschine reicht allemal aus. Das ist ein Problem. Auch der Macintosh, also Apple Lisa, der hatte auch, also das war der erste Rechner, der aus dieser Xerox-Technologie basierte, war genau das gleiche Problem, war viel zu teuer und die Anwendung war zu gering. Und erst der Apple Macintosh 84 hat dann mit einer grafischen Oberfläche sich durchsetzen können, weil er viel billiger war. Also insofern hat man hier, wie bei anderen Frühformen der Medien auch, also das Play-to-Online-System war ja auch so ein Ding, da gibt es auch 3D-Labyrinth-Spiele, eher so von Dungeons and Dragons, da berichte ich Ihnen, glaube ich, nächste Woche im Dienstag darüber. Auch das ist halt so ein System, was nur ganz wenige Menschen benutzen können. Maze War, Bomberman, nee, eigentlich das nächste ist Pac-Man. Das ist hier nur aus typografischen Gründen. Das nächste große Labyrinthspiel ist Pac-Man. Und das ist so wichtig, dass ich es A mitgebracht habe und jeden nur mal auffordern kann, mal nach vorne zu kommen, das auszuprobieren. Sie brauchen ja nur 4 Tasten, aber mutige Menschen. Also Sie haben es gegen 4 Gegner zu kämpfen. Gegen Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Das ist nicht ganz zufällig, weil tatsächlich Blinky folgt immer Ihnen. Blinky will immer dorthin, wo Sie sind. Der jagt Sie, sozusagen rennt hinter Ihnen her. Pinky, der läuft dorthin, wo Sie hinzeigen, also in 2 Felder nach vorne. Inky versucht, Sie zu erreichen und Clyde ist irre. Der läuft immer, also in Abhängigkeit von den anderen, weit weg von Ihnen. Was aber dazu führt, dass wenn Sie mal irgendwo anders hin wollen, ihm vielleicht auch in die Arme laufen. Also das ist ganz interessant, dass diese Geister auch, naja, Characters, wenn man so will, haben. Sie sehen hier den Attract-Screen, es ist kein Spiel, sondern so ein Demo-Mode, der nicht interaktiv ist, um Leuten zu zeigen, wie das, was sie für ihr 10 Cent bekommen. Ach so, sie werden langsamer, wenn sie fressen, sind sie langsamer als die Geister, aber wenn sie diese Pillen haben, dann können sie die alle wieder aufessen. So einfach das klingt, ich werfe hier mal ein paar Münzen ein. Bonus Pac-Man for 10.000 Points, so, 1980 Midway. Wer möchte mal nach vorne kommen und das spielen? Freiwillige vor, sehr gut. Genau, Szenenapplaus. Es ist ganz spielerisch, ganz einfach. Sie müssen noch bedenken, wenn Sie in eine Richtung laufen, läuft die Figur bis zur nächsten Wand.
Muss ich einfach mit dem Pfeil tasten?
Einfach mit dem Pfeil tasten, genau.
Wo bin ich?
So, was Sie hier sehen, ist, am Anfang sind jeder Geist an eine Ecke. Am Anfang streben wir die Ecke und ab und zu machen die Jagd auf Sie. Es gibt immer zwei Modi, in denen Sie Geister sein können. Es ist riskant, wenn Sie jetzt schon die ganzen Punkte verlaufen. Aber Sie werden nicht sehen, was Sie machen. Jetzt sind Sie gerade in Jagd. Jemand anders weiterspielen? Nein, nach dem zweiten Level gibt es die erste Cutscene in der Spielgeschichte. Also schafft, ich traue mich jetzt nicht, die Fallhöhe ist zu groß. Will jemand den zweiten Level mal probieren? Spiel sind Performance. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so souverän schaffe. Die erste Cutscene in der Geschichte der Computerspiele. So, jetzt können wir in Frieden aufhören. Also das ist Pac-Man. Pac-Man war so erfolgreich. Also die Legende sagt, der Grund war, dass der Macher eine angebrochene Pizza vor sich sah und dachte, ein Spiel über Essen. Das sei es eigentlich. Es sollte familienfreundlich sein, nicht immer irgendwie Geschieße. Also keine Gewalt, sondern halt so ein fantastisches im Labyrinth-Setting. Er setzt es in das Labyrinth, hat da diese Pizzakugel, die immer auf Drogen ist und die Geister frisst. Das war ein Riesenerfolg. Pac-Mania hieß das. Es gab Fernsehserien, Comics, also alles Mögliche. Und Pac-Man ist eine der bekanntesten Spielfiguren ever. Also neben vielleicht den Space Invaders und danach kommt vielleicht auch Mario. Pokémon ist sehr bekannt, aber Pac-Man kennt irgendwie jeder, weil es auch so eine ikonische Figur ist. Die Anzahl der Tortendiagramme, die wie Pac-Man aussehen, liegt ungefähr bei 75%. Dafür ist es bekannt. Bomberman ist ein Beispiel. Also ein Beispiel, weil, sehen Sie mal, das sind die Labyrinthspiele nach Pac-Man, die sich so in den 80ern, die noch Bekanntheit hatten. Also die stelle ich Ihnen jetzt im Einzelnen nicht vor. Das sind nicht alle so, wo Sie das aufsammeln. Das sind aber Spiele, in denen Sie sich durch Labyrinthe bewegen und halt entweder das Ziel dort erreichen. Manchmal kann man das Labyrinth zerstören, manchmal spielt man zu zweit miteinander, gegeneinander. Also jedes dieser Spiele hat so seine eigenen spielmechanischen Veränderungen auch. Da sind jetzt nicht die Klone dabei, die genauso funktionieren, sondern jedes fügt dann irgendwie ein, man kann sich drehen, man kann in irgendeiner Form, in Ladybug kann man halt das Labyrinth, die Topologie verändern. oder man hinterlässt Spuren oder man kann nicht zurückgehen, also, oder man wird immer länger, so eine Mischung aus Snake und Pac-Man gibt es dann auch. Also es sind alles so Variationen, in denen eine Spielmechanik oder zwei geändert werden und man guckt, was man damit anfangen kann. Bomberman ist ein ganz nettes, weil es so ein kooperatives oder so halbkooperatives ist, wo sie sich durch das Labyrinth durchsprengen. Also es gibt unzerstörbare Blöcke und zerstörbare Blöcke und das Ziel ist es, entweder alle Gegner zu besiegen, wenn sie es gegeneinander spielen, oder die KIs des Computers. Und diese Besonderheit beruht auf diesem Risiko, sie müssen immer die Bomben platzieren und dann aber schnell weggehen, bevor die explodieren. Und manchmal bauen sie sich ein oder der Gegner baut sie ein. Das ist aber nur ein Beispiel unter vielen. Heute würde das als Partygame durchgehen, tut es auch, weil es als Franchise immer noch existiert, also für jede Konsole auch rauskommt. So, das wäre es schon zu Labyrinth-Spielen, was ich Ihnen da jetzt heute mitgeben will. Wir kommen jetzt zu den Plattform-Games. Und Plattform-Games, es gibt kaum Plattform-Games, also reine Plattformer, die meisten sind Kombinationen. Auch das Super Mario, hier sehen Sie Super Mario World. Die Hauptmerkmal sind die präzisen Sprünge. Sie müssen gutes Timing haben oder pixelgenau springen können. Das ist so die Hauptaufgabe. Und das andere sehen Sie ja hier, Platform of Speed, Preservation of Momentum, dass Sie Tempo aufbauen und nur dann es schaffen, weil Sie die entsprechenden Sprünge hinkriegen. Ansonsten gibt es einerseits bewegliche Ziele, von denen Sie abspringen oder zu denen Sie hinspringen sollen. Also werden Sie Moving Targets. Das gehört häufig dazu. Hindernisse, die Sie überwinden, damit es ein Plattformer ist. Entweder Sie müssen über die Lücke springen oder über irgendwelche Steine. Häufig Gegner, die Ihnen im Weg stehen, häufig deswegen, weil es inzwischen in vielen Action-Adventures Plattform-Elemente gibt, denken Sie an Uncharted, wo Sie einfach nur den Berg hoch müssen oder den Weg in das Museum hinein. Da geht es aber weniger um die Gegner, noch um irgendwelche beweglichen Ziele, sondern da müssen Sie gucken, wo kann ich jetzt hinspringen und manchmal halt dann doch gewagte Sprünge ausführen oder Schwung aufbauen und sich dann halt zweimal hin und her und dann irgendwo landen. Und irgendwann kommen dann Gegner dazu, die müssen Sie dann abschießen. Und das führt uns dann zu dem anderen Merkmal. Dadurch, dass Plattforming so eine ganz generische Spielmechanik ist, kombiniert die sich hervorragend mit anderen Mechaniken, zum Beispiel Shooter oder Action-Elementen allgemein. Also Sie müssen hier Gegnern ausweichen, die immer wieder kommen, wie unten, das sind so Sägen, die hoch und runter gehen. Oder Intercepts, das sind so Unterbrechungen, das sind auch Gegner, die Ihnen da halt entgegenkommen. Und was das Besondere bei Super Mario ist, schon von Anfang an, Sie haben einerseits Plattform-Mechanics und dann auch Shooter-Elemente. Wenn Sie die Feuerblume haben, können Sie ja die Gegner abschießen. Oder Sie können auf die Gegner draufspringen, dann gehen die kaputt. Oder Sie weichen denen aus. Oder bei Yoshi können Sie die dann aufessen, wenn Sie so einen Yoshi haben. Und das sind so Spiele, also Super Mario Brothers weniger, aber Super Mario World. Das sind so Hybrid-Spiele. Sie können die Mechanik eines Genres benutzen, um die Herausforderung des anderen zu lösen. Sie können also die Gegner abschießen, dann müssen Sie nicht drüber springen. Oder Sie können drüber springen, dann müssen Sie sie nicht abschießen. Und dann benutzen Sie im Grunde Plattform-Mechanics, um Shooter-Probleme zu umgehen oder Shooter-Mechaniken, um Plattform-Herausforderungen zu begegnen. Und das ist hervorragend analysiert von Patrick Holman in Reverse Game Design. Der hat eine ganze Reihe, in denen er klassische Spiele wirklich minutiös durchgeht, auf hunderten von Seiten oder 120 Seiten, wenn Sie das PDF kaufen, oder eben mehreren Webseiten, in denen genau analysiert wird, welcher Level welche Herausforderungen stellt. Insofern ist Plattform als Spielmechanik gering, aber die Herausforderung ist eben, wie können Sie es kombinieren. Hier ist Space Panic, das ist so einer der ersten Plattformer. Manche von Ihnen werden das auch deswegen kennen, weil Sie sowas ganz Ähnliches programmieren im Unity-Kurs. Und es ist noch vor Donkey Kong. So, Insert Coin, Next Man. Sie müssen halt da Löcher buddeln, um die... ich glaube, jetzt geht es erst los. Sie müssen Löcher buddeln und die... weiß gar nicht, ob die bestehen bleiben, ob die sich wieder schließen, und da fallen dann die Gegner rein. Und auf der anderen Seite müssen sie halt hochklettern. Das ist so eine Mischung aus... Also, ich kann also ein bisschen wieder zubuddeln, jetzt ist der dann klar, genau. Nur das wird dann natürlich immer schwieriger, weil Sie natürlich durch die Veränderung dieser Plattformarchitektur zum Teil dann auch, wie haben wir das geschafft, zum Teil dann auch natürlich sich in irgendwelche Sackgassen manövrieren. So, wobei der große Erfolg natürlich der Plattformer Donkey Kong von 1981 war, bekannt als Jumpman. Also damals hieß Mario noch Jumpman und war Schreiner und nicht Klempner. Aber basiert auf dem King Kong, also deswegen war das Ding hieß auch Donkey Kong und eben nicht Mario irgendwas, weil es so eine King Kong-Szene, so als ganz zum Schluss in dem King Kong-Film greift er sich ja die Frau und klettert das Empire State Building hoch. Und so beginnt das Spiel auch. Ich habe es Ihnen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Auch das habe ich nicht mehr mitgebracht. Auch das ist ganz beliebt. Auch da hätte ich gerne wieder einen Freiwilligen. Eine Freiwillige. Wir hatten so begabte Arcade-Spiele hier, bitte. Denn, das sehen Sie ja bei Arcade, seit Asteroids 79 gibt es Highscore-Listen, wo man dann so drei Buchstaben als Namenskürzel, Sie müssen hier rumkommen, als Namenskürzel eintragen kann. Das Spiel hat eine Hauptfigur.
Es hat eine, wie steuere ich denn?
Eine Narrative immer auf diesen Tasten hier. Okay. Also ich glaube, das ist Sprung.
Ist aber schwer.
Das ist unglaublich schwer, dieses Spiel. Also für den Anfänger, man fragt sich, wie ein Spiel schwer sein kann. Muss man sie da verspringen können?
Nee.
Da oben gehen, nein. Guck mal, ich zeige dich. Dann ist das wahrscheinlich die Sprungtaste. Das zählt jetzt nicht. Genau, hiermit könnte ich springen. Und was noch, was vielleicht nochmal erklärt werden muss, das ist auch schon so ein Hybrid-Ding. Ich kann nämlich, wenn mir diese Fässer zu viel sind, die mit dem Hammer zerschlagen. Außer nicht. So, wir fangen nochmal von vorne an. Na wohl, wir haben noch ein Leben. Ich ruiniere das mal und dann fangen Sie nochmal von vorne an. Das ist schon, wenn man am Anfang zögert, ist man dann schon platt. So, das war's.
Auf
schon.
Alt oder auf
komm alt? Okay.
Ich kann nicht hoch.
Habe ich schon berichtet, dass die Fässer manchmal auf die Leiter runterfallen?
Ein Moment zu spät.
Es gibt 27 Level, ich glaube noch 5 Level fängt es wieder von vorne an. Es gibt einen Bug in Level 27, der verhindert, dass das Spiel unendlich läuft. Bei Pac-Man gibt es auch nach 256 Level Schluss.
Ja, geh hoch!
Es geht
nicht. Ja.
Wir haben nie herausgefunden, ob das dann absichtlich kommt oder nicht. Also die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass das Ding runterfällt, wenn sie draufschlägt.
Wie lange geht die Vorlesung?
Auch das haben wir oben. Auch da gab es schon mal Meisterschaften. Wir irgendwie es gibt aber so einen Punkt, und dann können Sie es dann und dann von dem verrufen weit.
Mach hoch! Sausack!
Es gibt viele Punkte dadurch. Allerdings wird es nicht leichter.
Ja! Ja! Na! Ah. Ja! Ja, okay, ich glaube, das kann ich nochmal eine Stunde machen.
Danke sehr, danke sehr. Und danach geht es ja weiter, ist ja nicht so, da, oder gibt es noch Willige? Nein, sie stehen nicht in Schlange. Also das ist hier der dritte Level, oder der zweite Level ist das, glaube ich, wo sie Flammenbälle, solche Fahrstühle haben, die mal hoch und runter gehen und dann auch so springen, also es gibt verschiedene Hindernisse. Auch da gibt es dann Cutscenes, in denen der Kong runterfällt. Also das sind alles so narrative Ausprägungen. Sie haben auch dieses Maskottchen oder die Figur, die kommt. Also es gibt ganz viele Spielelemente, die zum ersten Mal mit Donkey Kong so wirklich in die Spielewelt kommen. Den Bosskampf hatten wir ja auch schon gesehen, aber nichtsdestotrotz wird das hier zusammengesetzt und prägt bis heute das Nintendo-Universum, nur dass halt von Donkey Kong der Schwerpunkt weg, und man merkte, der eigentliche Sympathieträger ist dann Jumpman, und dann haben sie ihm einen Namen gegeben. Wir werden ihm heute noch begegnen. Anderes Spiel, Lode Runner oder Mr. Doe's Castle. Genau, so hätte man es gerne als Spiel, aber das ist halt das, was... Genau, das Video ist downloadbar in den Archive-Ort, da können Sie es auch spielen. Das ist dann auf dem Commodore 64, da haben Sie dann wieder die Möglichkeit, was wir auch schon Space Panic sahen, die Architektur zu verändern. Sie haben verschiedene Leitern, hier diese Kletterstangen, und das weiß, jemand weiß, wer genau was er tun hat. Genau. Da können Sie dann rüberlaufen und irgendwann befreit er sich. Das wäre jetzt kein Flip, das wäre so ein Flipscreen. Sie haben alles auf einem Bildschirm, und sobald Sie einen schaffen, dann gibt es eben keinen Scroll, sondern er bewegt sich weiter nach oben. Sie müssen diese ganzen Dinge einsammeln, den Gegnern ausweichen. Das sind so typische Plattform-Games, wobei hier noch gar nicht gesprungen wird. Mr. Doe's Castle ist dann eher. Es gibt jede Menge in dieser Form, weil es wirklich auch sich im Markt auftut, nach Donkey Kong mal Spiele zu machen, in denen nicht geschossen wird, die aber dennoch eine Herausforderung sind für den Spieler und ganz wichtig für Arcade, wo der Spieler sich Schuld gibt, wenn es nicht klappt. Sie sind ja eben, haben das Gefühl, jetzt eine Stunde, jetzt nochmal $10, dann kann ich es. Im Gegensatz zu Spielungsgefühl, das ist einfach unfair. Also Donkey Kong hat man nie das Gefühl, es ist unfair, sondern das war jetzt halt Pech. Ich war zu unvorsichtig, ich war schuld. Blame the player. Wenn Sie das hinkriegen, dann werfen die auch wieder Geld nach, weil sie das Gefühl haben, ich werde besser. Aber es ist schwer genug. Und das muss man erstmal finden. Weil ja klar, so diese irgendwie unfair viele Fässer fallen zu lassen, das geht immer. Aber dann kommen die Spieler nicht wieder. Ein anderes Spiel, was eben ist, es gibt Spiele, die lassen sich gar nicht so einfach in Genres einteilen. Zum Beispiel solche, gerade im Action-Bereich. Frogger ist so eins, das kann man jetzt als... Ich gucke mal, ob ich es dabei habe. Das kann man als Plattformspiel sehen, wo es darum geht, dass sie nicht auf die Plattform kommen. Aber ich habe es nicht dabei. Leider habe ich es nicht dabei. Aber ich zeige es Ihnen mal. Es ist auch bekannt, deswegen ist es so ein Spiel, was Sie mal gesehen haben müssen, 1981. Einen schönen Soundtrack. Sie sind dieser Frosch und wollen über die Straße. Ein ganz einfaches Problem. Aber kein Sound. Na, vielleicht nicht schlimm. Obwohl, ist schon schlimm, ne? Ah, jetzt kommt's auch. So, und unten müssen Sie halt an den Lücken, Sie müssen in die Lücken springen, da wo keine Autos sind, und oben müssen Sie auf die Baumstämme oder die Schildkröten springen, dort, wo halt Sie doch nicht ins Wasser springen, weil Frösche nicht schwimmen können. Und ansonsten, die Schildkröten tauchen schon mal weg. Die Baumstämme werden später durch Alligatoren ersetzt. Und oben gibt es dann hinterher manchmal Fliegen, die sie erreichen können. Da gibt es Sonderpunkte. Das ist so ein Player, der will halt diese Fliege haben. Also der. Aber irgendwann, die Zeit drängt dann auch noch. Sie sehen unten noch die Zeit, damit Spieler nicht einfach in der Mitte stehen bleiben und die Konsole blockieren. Den Automaten werden sie auch noch unter Druck gesetzt. Das ist natürlich noch einfach. Wir gucken uns das mal später an, damit hier noch klar ist, warum das wirklich auch ein Actionspiel ist. Die Autos werden schneller, es werden mehr Autos. In der Mitte gibt es eine Schlange. Die Baumstämme werden zum Teil Alligatoren. Auf die können sie aber springen. Sie dürfen nur nicht vorne drauf springen. Und die Schildkröten tauchen häufiger weg. Und alles bewegt sich schneller. Und die Schlange kommt dann auch auf die Baumstämme. Also das ganze Programm. Auch wenn Sie, und das ist vielleicht auch eine Falle, wenn Sie von hinten in ein Auto laufen, dann sind Sie auch kaputt. Also es geht nicht, dass Sie hinten irgendwo reindotzen. Und jetzt sind wir wahrscheinlich da, wo die Entwickler selber nie hingekommen sind. Bei Space Invaders war das so, der hat mal gesagt, der hätte nur die ersten 4 Level geschafft, weiter kam er nie und andere sind dann deutlich weitergekommen. Also es ist ein nettes Spiel, wahrscheinlich wenn man spielt. Bubble Bobble zeige ich jetzt mal nicht. Bubble Bobble ist ein Koop-Spiel, was eine lose Rahmenhandlung hat. Ansonsten müssen sie halt in jedem Level immer so abwägen zwischen Risiko, um die Gegner einzufangen in diesen Blasen und auf der anderen Seite denen auszuweichen. Ist so eine Mischung, ist eigentlich auch ein Plattformer und wo sie halt eine Menge einsammeln müssen. Vielleicht so einer der prototypischen Plattformer ist Pitfall 1982, der sich ganz klar an Indiana Jones von einer, also dem Film orientiert. 1982 ist insofern auch interessant, weil er eben diesmal nicht als Arcade-Spiel erst rauskam, sondern von Activision. Activision waren Mitarbeiter von Atari, also Atari waren ja nun die toll. Muss mir das jetzt. Nee, wir gucken mal von vorne. Ich muss es im Folgen. Ich kann es hier nur wegmachen. Ah. So, also das ist im Grunde genommen das Dschungelsetting. Sie haben 2 Ebenen. Manchmal muss man auch mal unten gehen. Oben rollt ihnen was entgegen und sie müssen über die Löcher springen. Sie dürfen natürlich von keinem der Hindernisse getroffen werden, sonst verlieren sie Zeit. Sie verlieren Leben. Das ist der Tarzan-Schrei, wenn Sie ihn erkannt haben. Was man halt mit den Soundchips machen kann. Und das sind wieder die Krokodile, da dürfen Sie aber draufspringen und nicht, wenn die das Maul offen haben. Sie dürfen ja das Maul springen, also hinten auf den Kopf geht immer. Unten sind Skorpione, aber wenn Sie da runterkommen, dann müssen wir mal so ein Skorpion treffen. Das ist auch eine riesen Spielwelt, also Pitfall selber, da geht es dann hinter die Unterwelten und es ist so ein Spiel, wo sie 20 Minuten haben, was aber nur für Speedrunner möglich ist. Genau, da gibt es jeweils auf jedem Screen gibt's die eigene Herausforderung. Hier müssen sie rechtzeitig laufen, weil sie ansonsten, genau, und Sie sehen diese Kombination von Spielelementen, jetzt hat man See, Liane und ein Hindernis dahinter. Und das kann man dann immer beliebig erhöhen, den Schwierigkeitsgrad. Denn hier hat man nur einen See, der aufgeht und ein Hindernis, was kommt. Im Grunde genommen sehr didaktisch. Also die Herausforderungen werden immer schwieriger. Und sie müssen immer mehr zeigen, dass sie die Spielmechanik beherrschen. So, und Activision, wie gesagt, gegründet von unzufriedenen Atari-Mitarbeitern und inzwischen ja immer noch am Start. Die sind damals mit solchen für Atari-Systeme, was sie halt auch ursprünglich gemacht haben, mit solchen Spielen haben die angefangen, um und im Prinzip auch damit die Spieleindustrie begründet. Weil Spiele wurden bis dahin immer von den Herstellern der Plattformen gemacht. Also wenn eine Konsole hat, Nintendo, die schreiben auch die Spiele. Und Activision ist so der erste Hersteller, der sagt, wir schreiben nur die Spiele, wir geben nicht die Konsolen raus. Wir schreiben auch für andere Konsolen. Und am Anfang war es exclusive. Also Pitfall 82 war noch exklusiv, aber hinterher haben sie gesagt, dann können wir ja auch für andere oder für Homecomputer-Adaptionen machen. Ist unser Markt viel größer und wir haben vielleicht auch ein größeres Publikum. Hier sind einige der typischen Atari-Spiele, Space Invaders, Galaxian, sind das alles Atari-Spiele? Also der typischen Arcade-Spiele aus der Zeit. Wobei Atari hat sie dann alle adaptiert. Also Space Invaders ist ja Taito, aber es gibt dann Adaptionen auf den Atari 2600 und die Atari war bis in Mitte der 80er der Hersteller für Arcade Games neben Sega. Wir kommen in der historischen Vorlesung aber noch auf die zu sprechen, insbesondere auf ihre Streitereien. Hier sehen Sie einige der zeitlosen Klassiker, Centipede als Shoot'em-up in so einem Garten-Setting, wo sie diesen Tausendfüßler abschießen müssen. Missile Command ist vielleicht noch ein spannendes Spiel, weil Missile Command so in gar kein Genre passt. Es gibt auch keine Nachahmer. Es ist ein Spiel des Kalten Krieges, weil sie unten die Städte verteidigen müssen. Defend, das ist ein Spiel, was mit dem Trackball spielt. Auch das ist, die haben den oben eingebaut, aber funktioniert bei uns nicht richtig. Sie fahren da lang und können dann sagen, welche der drei Basen, sie haben ja unten 3 Basen, Raketenschieß und die atomaren Sprengköpfe. Sie müssen halt rechtzeitig treffen, dass sie da in die Explosionen fliegen, ansonsten teilen die sich dann auch noch, also sie müssen da schnell sein. Zu spät. So. Clear und dann wird für jede Stadt, die überlebt, gibt es dann halt einen entsprechenden Bonus. Ist es ein Shooter? Nicht wirklich, weil sie indirekt schießen. Also wo sie hinschießen, da fliegt ja dann die Abwehrrakete hin. Es ist bestimmt kein Plattformer. Es ist halt ein Actionspiel. Also es wäre so als Oberbegriff. Sie müssen schnell sein, sie müssen den Raum beherrschen. Also alle Kriterien haben wir. Aber es funktioniert nicht wie andere Spiele, die man in der Zeit kennt. Und hat, wie gesagt, auch kaum Nachahmer gefunden, außer in der Ästhetik. Also diese Nuklear-Sprengkörper, die ihnen da immer hinterherfliegen, das gibt es noch, kennt man so aus Filmen, wo man das dann visualisiert. Der Film Wargames hat das dann aufgegriffen. Und heute stellt man sich das vor, dass die Kommandozahlen, NORAD sieht halt so aus, dass man so irgendwie die Strecken visualisiert. Aber im Grunde genommen ist es ein trauriges Spiel, weil sie auf jeden Fall verlieren werden. Also irgendwann zerstören ihnen die... Dann kommen die Langstreckenbomber und zerstören die, werfen auch noch was ab. Die sind sehr gezielt, so jetzt geht ihnen allmählich die Munition aus und dann geht das Spiel aus. Also letztlich endet dieses Spiel immer im nuklearen Winter und dann kriegen sie einen Great Score und können ihre Initialen eingeben. Wie gesagt, das ist so ein Spiel 1980, was dann weder eine Fortsetzung hat, nichts begründet, interessanterweise, und für sich steht. Andere Spiele lernen wir noch in der Vorlesung, treffen wir noch, Asteroids habe ich schon mal gezeigt, Pole Position ist so ein typisches Rennspiel, also der Begründer der Rennspiele, treffen wir dann noch. So, und dann kommt der Clash der Konsolen, also dass Konsolen sich nicht mehr gut verkaufen, auch das ist mehr so ein Teaser für die Geschichtsvorlesung, weil Menschen sich lieber Homecomputer kaufen als Spielkonsolen. Atari geht es furchtbar schlecht und wird dann auch letztlich sich nicht mehr fangen können, weil niemand mehr Atari-Konsolen kauft. Sie versuchen sich am Homecomputermarkt, werden es aber sich nicht etablieren können, insbesondere weil Commodore so stark ist. Und es heißt, es ist die Krise der Computerspiele, was nicht stimmt. Die Computerspiele lebten ziemlich gut auf Homecomputern und auch in der Arcade ging es ihnen ganz gut. Aber der Spielkonsolenmarkt liegt da nieder in dem Crash, bis dann 1985 Nintendo rauskommt mit Super Mario Brothers. Auch das ist so ein Spiel, was Sie auf jeden Fall gesehen haben müssen. Weil jetzt packen Sie Ihren Jumpman wieder aus, nennen ihn auch Mario, geben ihm einen Bruder und setzen ihn halt. Und da gibt es dann halt auch diese fantastische Musik. Mal gucken, wann sie kommt. Geht auch nicht gleich los. Ich bin enttäuscht. Nee, das geht nicht. Das kann ich mit Ihnen nicht. Longplay, machen wir das hier mal. Nee, ist aber Teil 2 auch nicht gut. Es geht schon los. Complete Walkthrough, das ist gut. Denn allein schon der erste Level ist ein Musterbeispiel für gutes Level-Design, wenn es mal losgeht. So, okay, das ist alles noch Attract Mode, das müssen wir nicht ernst nehmen. World 1. Denn es fängt an, sie fangen links an, sie wissen nicht, was sie tun müssen, sie können sich nur nach rechts bewegen, es gibt noch keine Bedrohung, sie können nur springen. Und ich muss es Ihnen sagen, die Wolken sind die Büsche. So, und jetzt treffen sie, it can't be unseen, jetzt treffen sie auf den ersten Gegner. Wenn sie springen, um dem auszuweichen, dann lernen sie erst das Power-Up kennen, also zumindest den ersten Ort, wo sie gegen springen können. Man läuft, hier springt man gegen, jetzt sieht man, man kann den plätten. Hier gibt es einen Pilz, Sie haben jetzt gelernt, Pilze sind böse, dem müssen Sie ausweichen. Wenn Sie diesen Pilz jetzt ausweichen, werden Sie es nicht schaffen, weil Sie beim Hochspringen, ich meine, der will das jetzt nicht, beim Hochspringen dann doch wieder reinfallen. Jetzt sehen Sie aber, es gibt gute Pilze, die machen Sie größer. Und es gibt jede Menge solcher Kleinigkeiten, in denen Sie ganz schnell an das Spiel herangeführt werden. Es ist ein bisschen schneller als im Original, muss ich sagen. Und sie haben Power-Ups, also sie haben ganz viele, viele Spielmechaniken, die dann hinterher die Mario-Welt machen. Jetzt haben sie schon die Feuerblume, was ich gesagt hatte. Also jetzt kann man die Jump-and-Run-Anforderungen umgehen, indem man die Gegner einfach abschießt. So, ist auch total overpowered, diese Funktion. Aber gut. Die kennt man dann hinterher in Mario Kart, kommen diese ganzen Elemente ja dann auch wieder vor. Also gerade die Nintendo-Spiele sind ein Beispiel dafür, wie sie Spielelemente in ganz verschiedene Genres transportieren können. Musikalisch ja Evergreen, also wenn Sie die Geschichte der Spielmusik kennen, ist das natürlich eines der Stücke, die immer wieder gespielt werden. Ja gut, jetzt kommen die... Also das ist so ein Spiel, das sollten, wenn Sie die Gelegenheit haben, spielen Sie es mal und nicht irgend so eine Flash-Variation, sondern bemühen Sie sich mal. Wir haben oben ein NES, wir haben das Spiel, wir schließen Sie ihn gerne mal an. Dann können Sie es mal im Original spielen. So, also Super Mario Bros. Wird ein Riesenerfolg und sorgt dafür, dass der Konsolenmarkt reanimiert wird. Erst über Japan, dann Amerika und Europa. Die NES etabliert sich als Familienspielkonsole. Die haben halt im Wesentlichen also sehr viele Plattformer, einige viele Actionspiele, aber nicht so das klassische Shooter-Arsenal, was dann in anderen Konsolen sich stärker verbreitete. Und im Grunde genommen ist es, also es gilt so in vielen, so eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten, weil es gezeigt hat, der Markt ist nicht tot. Es funktioniert, es ist extrem gut gebalanced und gepolished. Das sieht man, also man sieht viele Dinge gar nicht, aber allein versuchen Sie mal sowas wie die Sprung, also die Sprungmechanik von Super Mario Bros. Nachzuprogrammieren. Das fängt schon damit an, dass Sie die Schwerkraft verdoppeln, wenn Sie oben sind, damit es so ein richtig sattes wieder Auftreffen auf dem Boden gibt. Sie springen nicht so, sondern so. Und das fühlt sich ganz anders an im Spiel. Sie können im Sprung die Richtung wechseln. Das ist gar nicht so einfach. Und das sorgt aber auch dafür, dass Sie dieses Gefühl von Kontrolle haben über dieses Spiel, was Ihnen andere Spiele in der Form nicht geben. Vielleicht machen wir mal irgendwann wieder so einen Mario-Spieleabend, wo wir die verschiedenen Versionen, aber auch verschiedene Klone ausstellen, dass Sie mal sehen, was das für ein brillantes Game Design, aber eben auch Game Experience Design war. Sega als langjähriger Konkurrent von Atari möchte da auch ran, also insbesondere der Erfolg von jetzt Plattform-Games wurmt sie sehr und dass Nintendo jetzt ein Maskottchen hat, also so eine Figur, die man in ganz vielen anderen Spielen wiederverwenden kann. Sie versuchen über Alex Kidd in Miracle World so ein Spiel durchzusetzen. Also die Alex Kidd-Reihe, die setzt sich so lala durch. Es gibt dann so ein paar Fortsetzungen, aber erreicht nie auch nur ansatzweise den Bekanntheitsgrad der Mario-Spiele. Das Besondere ist hier vielleicht Alex Kidd, Sega. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber noch geht's. Das Master System verkauft sich auch nicht so gut wie die Nintendo NES. Das Interessante ist hier vielleicht die Bewegung in der Vertikalen. Also Sie haben weniger ein Horizontal als ein Vertical Scroller, was natürlich das Plattformthema sich auch anders ausgestalten lässt, weil Sie hier das Risiko haben, runterzufallen und Sie wissen ja nie, wie tief. Und bei Mario sehen Sie, wie weit Sie springen können. Hier muss man manchmal den Leap of Faith wagen und gucken, okay, wenn ich da jetzt springe, dann schauen wir mal, wo wir da ankommen. Oder auch nicht, aber irgendwann muss das Spiel ja weitergehen. Ja, auch hier komme ich nicht wieder zurück, also ich komme immer nur weiter runter. Und es gibt hier, also in dem Fall jetzt nicht die Löcher, die bodenlosen, die sie fallen, aber dahinter muss man dann aufpassen, dass sie richtig anvisieren. Und das sind die beiden Varianten, die es bei Plattformern gibt, aus Speichergründen. Also diese XY-Scroller, wo die Welt noch größer ist, kann man sich schon deswegen nicht leisten, weil man da dann einen riesigen Grafikspeicher mit der Welt vorrätig halten muss. Also die Zelda-Reihe macht es als große Welt, aber eben mit Flipscreens, nicht mit scrollenden Bildschirmen, weil das von der Technik her einfach noch nicht ging. Das wird dann später kommen. Aber Sie sehen auch hier, die Elemente sind ähnlich einfach. Es gibt ein paar Gegner, Sie können auch hier schießen, also schon von Anfang an. Schwimmen wird Mario auch können. Also man sieht, wenn man Mario, Super Mario kennt, wird man vieles wiedererkennen. Können wir auch mal, es gibt eine schöne Reihe so über Wasserdarstellungen in Spielen. Also wie macht man eigentlich klar, dass man jetzt im Wasser oder unter Wasser ist? Klar, natürlich durch die Schwimmbewegung, durch die Punkte und durch die geänderte Mechanik. Cool, also das wäre Alex Kidd. Dann passiert lange Zeit, also es gibt jede Menge Plattformer. Jetzt kommen wir auch in die Zeit, in der Sie, glaube ich, so sich als Zeitzeugen empfinden können. Und den Übergang in 3D gibt es Versuche, aber so richtig schafft es erst Super Mario 64, aus Gründen, die ich ja in der Grafikvorlesung schon mal erwähnt habe, weil wir jetzt Z-Buffering haben, weil wir das Virtual Camera System haben, weil die Nintendo 64 technisch einige Dinge besser konnte als ihre Konkurrenz, aber auch, weil Nintendo es geschafft hat, aus dem 2D, ich zeige Ihnen mal, wie man sich das vorstellen kann, Super Mario Bros. 3D. Mal gucken, ob wir das haben. Genau, First Person Super Mario. So hätte man es sich ja vorstellen können, dass irgendwie ein 2D Jump and Run in 3D auszusehen hat. Also im Grunde genommen unverändert, aber wir haben jetzt halt irgendwie eine tolle Darstellung, aber es funktioniert natürlich als Spiel überhaupt nicht, so wie man sich das in der 3D-Welt vorstellt. Genau, so Standard WASD, dann können Sie sich halt da durcharbeiten und Sie dürfen nicht von der Plattform runterfallen. Nur die große Frage, ja, diese 2D-Spiele haben ja eine lineare Progression, Sie müssen ans Ende des Levels. Wie würde man das in den 3D machen? Da können Sie ja überall hingehen, da würde ich ja um die Hindernisse einfach drum rumlaufen. Also es ist überhaupt nicht klar, wie man so ein lineares Spiel in den Raum überführt, in dem der Spieler dann auch noch freie Bewegung hat. Und wenn man aus dieser 2D-Welt kommt, ist das ein ganz logischer Schritt. Also das Spiel entstand erst viel später. Aber es ist vielleicht einer der Gründe zu sagen, in 3D funktioniert es einfach nicht. Wie soll denn das sein? Also mache ich so eine Plattform, die im Himmel schwebt oder sowas. Also es ist nicht klar in der Zeit, wie man die Spielmechanik von Super Mario Part 1, wie man die Mechanik von Plattformern 3D überträgt, bis halt Nintendo damit rauskommt. Ich fürchte aber, das ist so ein... Ich bin gesprungen, egal. Es funktioniert ja trotzdem. Genau, es redet halt jemand, dann rede ich halt dazu. Also Sie sehen, das ganze Level-Design muss anders werden, dass Sie natürlich auch Ziele erreichen, aber Sie können nicht einfach drumherum laufen, sondern Sie haben Hügel, Sie haben Berge oder irgendwas, wo man außen rumlaufen muss, bis man dann oben reingehen kann. Und es bleibt diese typische Mario-Sprungmechanik bleibt erhalten. Also Sie haben immer noch eine sehr gute Kontrolle über die Spielfigur, haben neue Bewegungsformen, hier in dem Fall zum Beispiel, also in dem Level muss man sich halt dann von Ort zu Ort schießen, um dahin zu kommen, weil das Punkte sind, die über die normale Bewegung gar nicht erreichbar sind. So, wenn Sie das jemals gespielt haben, werden Sie wissen, dass es extrem gut im Level-Design funktioniert, also was die Herausforderung angeht, aber auch die Gegner. Ich gucke mal, ob wir hier Gegner haben. Ja, hier sind welche. Es ist ja der Vorläufer dann der Mario Galaxy-Reihe, aber es ist eben dadurch, dass ich sage, okay, hier muss er die Treppen hoch. Es gibt immer mal so Linearsequenzen, die im Grunde genommen dann die Fortsetzung von 2D sind, den sie so in sich falten. Also sie können 2D-Strecken in den Raum falten und haben dann ihre Herausforderungen. Und es führt dazu, wenn Sie daneben springen, dann rutschen Sie runter. Sie müssen bestimmte Abschnitte wiederholen. Sie können die Schrägen nicht hochlaufen. Und damit ist das Problem, naja, gelöst, aber zumindest angegangen, wie man einen 2D-Plattformer in 3D aufbaut. Hier sehen Sie übrigens das Set-Buffering in Aktion. Also Sie können Polygone verdecken in beliebigen Topologien, die man halt noch im Speicher unterbringen kann. Und auch das ist ein wesentliches Merkmal, dass Sie die Level dann auch interessanter gestalten können. So, und es gibt ganz, ganz viele so Kleinigkeiten wie dieses hier. Das wäre in 2D, bräuchte man das nicht, aber so diese drehende Plattform, Gegner-KIs, die sich im Raum orientieren können einigermaßen. Und sie wickeln diesen 2D-Raum praktisch wie so eine Spirale um diesen Berg. Hier ist dann der, das gibt es doch gar nicht, genau. Das ist dann halt der Bossgegner und dann hätten Sie den Level in dem Fall entsprechend bestanden. Wir gucken uns das noch an und dann, genau, man kann auf den Gegner draufklettern, aber der kann sich halt dann auch fallen lassen. Genau, der hat ja eigentlich nur ein osteopathisches Problem und jetzt kriegt er den Stern. Und das ist ja das Element, was dann sich durch die Mario-Reihe, also Super Mario Sunshine und dann Galaxy 1 und 2, dafür sorgt, dass diese Mario-Jump-and-Plattform-Spiele bis heute so zu den besten Spielen aller Zeiten gehören. Also was Spielerfreiheit angeht und Vielfalt, Level-Design etc. Und der Grundstein wird halt in Super Mario 64 gelegt. Andere 3D-Plattformer, die nennenswert sind, wären Mirror's Edge. Was Sie vielleicht kennen, was ja ein First-Person-Parcours-Spiel ist, abgewechselt mit Shooter-Sequenzen. Also es ist so eine Mischung aus, aber es ist nicht kombiniert, es ist nicht Plattform und Schießen, sondern entweder Sie rennen oder Sie schießen im Wesentlichen und müssen sich halt immer an den roten Flächen entlang bewegen. Das Ungewöhnliche war die First-Person-Perspektive und sie trotzdem noch im Spielfluss zu halten, weil man natürlich auch in VR würde das überhaupt nicht klappen, da wird Ihnen speiübel, ganz schnell. Hier in 2D, 3D funktioniert es ziemlich gut aus der First-Person-Sicht. Es gab ja vor kurzem erst einen zweiten Teil nach vielen Jahren. Und hier sieht man dieses Aufgewickelte, das sieht man gar nicht mehr. Hier ist wirklich der ganze Level. Sie können langlaufen, wo Sie wollen. Der hat hier auch die Markierung ausgestellt. Könnten Sie bitte die Lautstärke ein bisschen runterfahren? Könnten Sie bitte die Lautstärke ein bisschen runterfahren? Oder ich mache den Sound aus, weil das ansonsten, na wie auch immer. So, also Sie haben hier nicht mehr diese aufgewickelten Level, wie Sie das in Super Mario 64 gesehen haben, sondern Sie müssen sich im Raum orientieren und die Ecken aussuchen, an denen Sie am besten springen können. Das Spiel gibt Ihnen Hilfen durch so rote Markierungen, die sind hier aber in diesem Playthrough ausgeschaltet, deswegen macht ihr auch keinen einzigen Fehler. Es sieht immer so ganz einfach aus. Das Spiel hat es ganz schön in sich an bestimmten Passagen. Ansonsten ist es so ein Flow, wenn Sie es einmal schaffen, da reinzukommen, und dann spielt es sich sehr gut, bis sie dann halt irgendwo hängen bleiben. Aber dieses Parcours-Feeling wird zumindest, was also Aussagen von Parcours-Läufern angeht, ziemlich gut eingefangen. So, also Mirror's Edge wäre eine Interpretation dieses Plattform-Themas, diesmal aus First-Person-Sicht. Bis dahin waren alle Plattformer eigentlich Third-Person-Games. Little Big Planet ist noch so ein Titel, der auch recht bekannt ist. Aus dem gleichen Jahr. Tja. Developer Walkthrough, auch nicht schlecht. Das Spiel funktioniert einerseits durch seine, also so audiovisuell durch diese spezielle Basteloptik, aber im Gameplay halt durch die den Einsatz von Physik, also viel stärker als in anderen Spielen. Klar fallen sie runter, aber dass sie hier so eine, oh, naja, irgendwie, ist gar nicht so einfach, Campaign, dass ich Ihnen mal ein bisschen Gameplay zeige, weil es auch einen tollen Level-Editor hat. Und das macht es dann natürlich schwierig, Ihnen überhaupt irgendwas zu zeigen. Hier vielleicht. Genau, also so sehen solche Level aus. Und da fällt dann auch alles, alles bewegt sich und Sie können also ganz viel, irgendwie, Sie müssen ganz viel einsammeln. Obwohl, die Musik braucht es nicht. Ganz viel einsammeln, sodass es einen Wiederspielwert hat. Das hat schon sehr viele moderne Mechaniken drin. Sie können diese Figur freigestalten, haben irgendwelche Gesten, man kann das aufzeichnen, können Level teilen. Also es ist neben dem Spiel auch noch so ein Baukasten, um Spielerlebnisse zu gestalten. Aber eigentlich will ich ja hier nur mal so durchlaufen. Jetzt sehen Sie, das ist jetzt eben nicht irgendwie, das wird prozedural aus der Physik erzeugt und manche dieser Hindernisse müssen Sie auch ganz gezielt durch Einsatz der Physik lösen. Das ist vielleicht das Besondere an dem Spiel, dass es stärker als andere dann auf so eine, einerseits diese Do-it-yourself-Ästhetik Wert legt, die sich dann auch im Gameplay widerspiegelt an bestimmten Stellen. Ein Subgenre der Plattformer sind die Cinematic-Plattformers. Die haben jetzt keine besondere, also der besondere spielästhetische Merkmal ist vielleicht der Versuch, möglichst realistisch das darzustellen. Ich habe Ihnen ja, glaube ich, das Prince of Persia schon mal gezeigt, Jordan Mechner, auch so wie er seinen Bruder aufgezeichnet hat auf VHS und das dann nachgemalt hat, genau in der Animationsvorlesung. Der hat mehrere solche Spiele gemacht, Prince of Persia, The Last Express, Karateka, dann hat er angefangen. Der Versuch ist es, wirklich so ein Kinoerlebnis zu erzeugen, wie man es von den alten Actionfilmen kennt. Berühmter ist dann, also hier sehen Sie die Franchise, entsprechend groß, also Prince of Persia, das ja dann auch 3D wird, Forgotten Sands, The Sands of Time, The Forgotten Sands, dann auch, also verschiedene Spiele. Es hat sich dann so ein bisschen mit Assassin's Creed abgelöst, weil Assassin's Creed vieles von der Thematik übernommen hat, aber es gibt gerade ein neues Prince of Persia, was gerade in der Entwicklung ist. Ein anderes sehr berühmtes, vielleicht auch wirklich das genre-definierende Spiel wäre Another World, Out of This World, was einerseits ein recht schwieriges Another World. Ein recht schwieriges Plattformspiel ist, auch da muss man ziemlich genau wissen, was man tut, und andererseits halt diesen Anspruch hat, aus Frankreich kommend, den Anspruch hat, eine cineastische Geschichte zu erzählen. Das sieht man schon an der einleitigen Cutscene, die halt für ihre Zeit mit den Möglichkeiten auskommen mussten, die da waren. Aber schon die Kameraführung, das ist halt so ein Spiel, was auf Kameraführung setzt, also bestimmte Kameraeinstellungen bevorzugt, um damit so die Sprache des Films nachzuahmen. Ich habe eben gesagt, französisches Spiel, weil in Frankreich es durchaus die Tradition gab, das kommt aus ihrer Geschichte der Visual Novels und des Comics, eben die Spiele mit einem extrem hohen Production Value auszustatten, also sehr guter Grafik. Schon in den Frühzeiten haben sie so häufig, waren sie bereit, Performance für Grafik zu opfern, damit es eben visuell besser funktioniert. Das ist alles noch eine Cutscene. Also das Prinzip, jetzt gibt es ein Experiment und jetzt gibt es halt den Riss im Raum-Zeit-Kontinuum und das Experiment geht, wie so oft, entsetzlich schief und die Hauptfigur wird in eine andere Welt gezogen und muss dann irgendwie den Rückweg wiederfinden. Und dann geht eigentlich das Spiel erst los nach 2,5 Minuten Cutscene. Und jetzt landen Sie hier, müssen erstmal schnell nach oben tauchen, weil Sie sonst auch ertrinken. So, und da sieht man schon so die erste Figur, die einem sich gleich in den Weg stellt. Man hat auch keine Waffen am Anfang, also man muss jetzt erstmal sehen, wie man da durchkommt und landet da schon bei den ersten. Also die fallen von oben, wenn die auf einen drauf fallen. Was passieren würde, wenn man normal durchgeht, dann ist man halt schon am Ende. Dann geht man hier weiter, es gibt mehr von diesen Blutegeln, die dann also tatsächlich von oben auch runterfallen, aber ich glaube, der Player hier weiß auch genau, was er tut und kennt das Spiel schon. So, und jetzt denkt man, ich bin weiter, und jetzt, genau, wird es halt anders präsentiert. What? Genau. So, und dann lernen Sie Ihren ersten, Freund kann man nicht sagen. Genau. Ich komme in Frieden. Ja, wir sind jetzt nicht tot, also das wäre ja auch gemein. Also jetzt sind Sie halt gefangen, lernen den anderen kennen, der auch gefangen ist. Das ist dann Ihr Verbündeter. Und man sieht halt, also es ist so, dieser Anspruch, das ist so 2,5D, weil der Hintergrund sich halt auch anders bewegt. Und da geht es aber jetzt auch nicht um Fotorealismus, sondern man ist schon bestrebt mit den Möglichkeiten, die man hat, dennoch auf so eine eigene, eher flächige Ästhetik zu setzen. Dafür dann aber fantastische Animationen, also sind ja eben das Nachzeichnen von Animationen, damit man möglichst flüssige Darstellung hat, die dann auch dem Genre ihren Namen geben, eben Cinematic Platformer. Sie erzählen eine Geschichte nach, die in der Form auch verfilmt werden könnte. Es geht eben nicht nur um das Besiegen von Gegnern, Überwinden von Hindernissen, sondern es hat immer auch ein bestimmtes Ziel, ist aber schwierig genug. Also wenn Sie das durchspielen, ich glaube, das Durchspielen, das hat hier Longplay, also 23 Minuten. Ich glaube, wenn Sie es fehlerfrei spielen, dann schaffen Sie es auch, relativ gut da durchzukommen. Aber es erzählt eine spannende Science-Fiction-Geschichte, genau, so die End. Da haben sie es geschafft. Nur bis sie diese 22 Minuten hinter sich gebracht haben, da vergehen mehrere Stunden, weil sie immer wieder zurückgeworfen werden und bestimmte Level lernen müssen. Also Out of This World Flashback ist dann ähnlich, auch von Delphine Software 1993, nicht die Fortsetzung, aber wie heißt das, Spiritual Successor, in dem sie auch hier die cineastischen Elemente betonen, die Animation, die Story, die Production Values, die Hintergründe, Parallax Scrolling, also alles zielt darauf ab, wirklich Computerspiele als interaktive Filme begreifbar zu machen. Aber anders als die interaktiven Filme, wo man dann nur so Quicktime-Events, man kann halt links oder rechts drücken, wie wir das in Dragon Slayer haben wir noch gar nicht gesehen. Doch, hatten wir letzte Woche mal gesehen. Bei den Adventures, wo sie eigentlich nur wenig Möglichkeiten haben zu handeln, will man hier als Spielmechanik dem Spieler was geben und setzt halt Plattformer ein und in Ansätzen manchmal auch so Shooter, also dass sie halt irgendwelche Gegner wegschießen können, aber nicht mehr als Mario mit seiner Feuerblume. Meistens geht es doch darum, sich durch den Raum zu bewegen. Blackthorn und Black Hawk von 1994. Blizzard Entertainment. Arbeitet dann ganz ähnlich, aber mal gucken. Bla bla bla, go now. So, das ist dann, im Grunde genommen sind das dann, ja, sie sind ja immer noch in den, so, jetzt geht das Spiel los. Ist im Grunde genommen eine Fortsetzung dieser Erfolgsformel auch hier. Ist immer die Frage, was macht man in der Zeit, wenn man jetzt nicht ein reines Actionspiel machen will, man will eine Geschichte erzählen, aber den Spieler herausfordern, dann werden häufig so Plattformelemente genommen, zumindest, dass sie sich durch den Raum bewegen, irgendwo hochklettern, sich irgendwo runterfallen lassen. Gar nicht so sehr das gezielte Springen, aber dann das Überwinden des Raums in Form von solchen Hindernissen, die sie erstmal erkennen müssen. Das ist auch der Grund, was ich Ihnen ja eingangs sagte, warum ich jetzt Plattformer so ein paar vorstelle, weil sehr viele Game Jam Spiele genauso funktionieren. Wenn sie, ihr erstes Spiel, was Sie machen, wird vermutlich ein Plattform-Game werden, weil sie Level bauen können, das Springen hat man schnell drauf und andere Spielmechanik zu implementieren ist immer noch viel anstrengender, also allein schon das Schießen ist anstrengend genug. Sie sehen es ja vielleicht im Unity-Kurs, wo sie jetzt anfangen, das Plattform ist sozusagen das erste und als nächstes müssen sie vielleicht Leitern hoch und runter klettern und Jens hat Ihnen das ja erzählt, welche Mechaniken dann noch alles auf sie zukommen, aber das ist so das Erste, was man hinbekommt. Und wenn man dann noch einen narrativen Anspruch hat oder sagt, ich habe ja auch eine Geschichte zu erzählen, dann ist es fast das Einzige, was sie machen können. Außer sie haben eine Engine, wo sie schon einen Brawler oder einen RPG-Maker, in dem sie schon das Wesentliche vorweggenommen bekommen. Also Inventare und solche Sachen. So, und so funktionieren diese Spiele. Shadow of the Beast, ganz ähnlich, ein Riesenerfolg, gerade auf dem Amiga. Unglaublich schwer, das Dark Souls unter den Cinematic Platformer. Zur Enttäuschung von Jens, der ist aber nicht mehr da, zeige ich es Ihnen jetzt nicht. Das ist eines so seiner bevorzugten Spiele aus der Zeit gewesen. Es geht dann über, eben Assassin's Creed ist jetzt kein Cinematic Platformer mehr, es ist ein Cinematic Game mit Plattformelementen, es ist ein Action-Adventure. Das kriegen wir, glaube ich, nächste Woche. Nee, in zwei Wochen kommt Action-Adventure dran. Ich will jetzt gar nicht so viel über die Reihe sagen, aber es gibt heute kaum noch Cinematic Platformer, weil die Elemente in viel größere Spiele aufgehen. Es gibt noch Plattformer, so wie Ori and the Blind Forest, die einfach ein tolles Polishing haben, aber die würde man auch als Action-Adventure ansehen, weil es so Metroidvania-Style sind. Es gibt kaum noch reine Plattformspiele, die man diesem Genre zuordnen würde, aber es gibt entsetzlich viele Spiele mit Plattformelementen, Uncharted. Also fast jedes Action-Adventure hat natürlich auch Passagen, in denen vor allem geklettert, gesprungen oder irgendwelche Leitern bestiegen wird. Aber es gibt so viele andere Spielmechaniken, die man dort auch noch hat, sodass es dann eher Hybrid-Genres sind. Und das ist vielleicht auch das Besondere an Plattformers, dass sie sich so wunderbar in andere Genres eingliedern lassen. Und die Frage ist es ein echtes Plattformelement, also wo sie wirklich präzise springen müssen und auch daneben landen können, oder ist es einfach nur durchwandern und durchschreiten des Raums? Gut, dann gehen wir sozusagen in die eine Richtung, geht es halt Richtung Action-Adventure, da lässt sich Plattform gut integrieren, Plattform selber lässt sich aber mit anderen Genres gut mischen, insbesondere mit Shootern. Und hier ist so ein Subgenre, wo man nicht klar ist, ist das ein Shooter-Subgenre oder ein Plattform-Subgenre oder einfach da, wo die sich treffen. Run-and-Gun-Spiele, ich habe es mal aufgelegt, weil wir es gestern oben hatten, Metal Slug. Run-and-Gun nehmen Elemente aus Plattformen und Shoot'em-Ups. Und wenn sie nicht laufen würden, also es keine Run-Spiele wären, dann wäre es auch ein Shoot'em-Up, so Gradius, da fliegen sie halt und schießen immer auf die Gegner. Bei Run-and-Guns kommt da diese Protagonisten, sind zu Fuß unterwegs, deswegen heißt es halt Run. Und, oder ist ein Brawler mit Schusswaffen. Brawler hatte ich ja gesagt, Brawler, da geht jeder, also Faustkampf geht immer, so Schwerter oder irgendwelche Schlagwaffen gehen immer, aber geschossen wird eigentlich nicht oder nur ganz selten. Wenn permanent geschossen würde, am besten noch mit Infinite Ammo, dann ist es eigentlich ein Run-and-Gun-Spiel. Es wird gescrollt, also es gibt so eine Landscape-Narration, es gibt Power-Ups, mit denen sie weiterkommen. Also das, was gerade in den 90ern die Shoot-em-Ups ja auch haben, in denen sie dann halt, wenn sie was abschießen, bestimmte Level freischalten oder Missionen freischalten oder die Waffen verstärken oder neue Bewegungen haben. So die Mutter aller Run-and-Guns ist Contra von 1987, das habe ich Ihnen, glaube ich, genau, das haben wir nämlich am Dienstag gehabt bei Audio für den Soundtrack. Aber hier machen wir mal Gameplay. Also die Contra-Version auf dem 64, das ist aber eine andere, nee, das ist nicht das Contra, was ich Ihnen gezeigt habe. Das ist ein anderer Soundtrack und das war ein Vertical Schmapp eigentlich. Also das ist Run and Gun, oder Vertical Run and Gun. Das ist so, hat Plattformelemente, weil sie wirklich auch rechtzeitig die Plattform wechseln müssen, um nicht in irgendwelche Fallen zu laufen. Manchmal gehen die dann auch unter, wenn sie auf dem Schiff stehen oder so, dann läuft es weg. Aber die Frage ist, es wird jetzt mehr geschossen oder wird mehr gesprungen, lässt sich nur schwer beantworten. Ein anderes Spiel, was ich jetzt gar nicht, glaube ich, in den Folien habe, ist Ghosts and Goblins, was man eigentlich auch als als Run-and-Gun-Spiel bezeichnen kann. Achso, hier ist die Rahmenhandlung. Zack, oh, alles klar. Save the Princess. Und das ist auch so ein wahnsinnig schweres Spiel, wo man also nicht wirklich weit kommt, wenn man nicht sehr, sehr viel Übung darin hat. Was aber als Arcade-Spiel ja auch nie dafür gedacht war, dass sie durchkommen. Ist halt gemein genug, dass es sagt, du könntest, wenn du noch mal was einwirfst, kommst du auch weiter. Aber selbst dann ist es schwer. Also die sehen auch alle sehr ähnlich aus, klar. Ich meine, man kann das Theming ändern, also ein anderes Sprites draufpacken, aber es ändert sich wenig am Gameplay. Sonic the Hedgehog kann man als Plattformer Run and Gun, wie man es immer bezeichnet, das ist dann Segas endlich die Antwort Sonic the Hedgehog auf Mario. Endlich hat Sega dann auch ein eigentlich total künstliches Maskottchen. Also bei Mario, der ist ja noch gewachsen. Man wusste ja gar nicht, was man hatte, als er in Donkey Kong auftauchte. Oder 91, ja. Was man mit Mario hatte und dann hat er sich einfach bewährt. Sonic wurde von Anfang an als Sympathieträger konstruiert und hat sich auch durchgesetzt. Was sie damit machen wollten, war so ein bisschen angeben, was ihre Konsole kann. Die konnte nämlich eins besser als die Konkurrenz, die war unglaublich schnell. Also bauen sie ein Spiel, was auf Geschwindigkeit setzt. Und wo sie halt die Vorzüge dieser Konsole dann auch irgendwie wahrnehmen können. Bis hin dann, also das geht dann im Raum, dann drehen sie mal ein Looping und solche Sachen. Also es ist weniger Gun hier als Run, das ist halt vor allem ein Rennspiel. Aber das ist auch in Echtzeit, also für die damalige Zeit, das konnte keine andere Konsole außer die von Sega. Und das ist so eine Franchise, die hält sich noch. Es gibt ja dann auch, inzwischen tritt ja auch Sonic gegen Mario an und so. Ja, aber das macht diese Reihe aus. Sonic ist schon so der Igel, der schneller ist als der Schall. Von 91. Turrican ist in Deutschland entwickelt, so eine Reihe auf dem Amiga, die relativ unbekannt ist. wenn man nicht in dieser Zeit gespielt hat. Aus Zeitgründen, ich springe jetzt mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viele Folien habe ich noch. Muss ich mich so ein bisschen beeilen. Commander Keen vielleicht noch interessant als Run and Gun von id Software, die ja dann später mit Doom groß rausgekommen sind. Also die tatsächlich schon sehr früh. So, das so sieht ein Spiel, denkt man, das könnte man auch irgendwie selber hinkriegen. Aus der Zeit. Das ist halt ein MS-DOS-Spiel, also für PCs, die haben überhaupt nicht die grafischen Möglichkeiten der Konsolen. Und das ist so der Versuch, mal den PC als Spielplattform zu etablieren, aber es ist halt ein recht frühes Plattform-Game, das ist ein Run-and-Gun, wird es dann erst später, wenn sie auch wirklich mehr machen können. Das ist so typisch, spring hin, sammle die Sachen ein. Also ich muss gestehen, so sehen, vielleicht nicht ganz in dem, also die Sprunganimation ist schon ganz gut, aber so sehen manche unserer Game-Jam-Spiele auch aus inzwischen. Nur die Sprunganimation selber, also dass sie eben diese Flexibilität der Landezone, die ja eher an Mario erinnert als an was anderes, da muss man schon sich ein bisschen strecken. Aber solche Elemente zu platzieren und solche Sprites zu malen, ist gar nicht so schwierig. Das ist eher dann die Frage des Level-Designs, dass sie wirklich eine Herausforderung haben und nicht beliebig da landen. Wird sich dann doch eine Zeit lang halten, die Reihe? So in 2,5D und dann wird es dann eher, also dann kriegen sie auch eine Waffe und dann kann man, also dieser Pogo-Stick, den haben sie, aber können sich dann hier durcharbeiten und halt alles, was ihnen in den Weg kommt, abschießen. Aber Sie sehen, auch id Software hat mal klein angefangen, wobei es wird dann, glaube ich, hinterher nicht mehr von id weitergeführt. Terminator 2 ist auch nur ein Beispiel, hatte ich Ihnen aber schon mal gezeigt, als wir über Shooter gesprochen haben, das ist nämlich so ein Railgun-Shooter, wo sie sich durcharbeiten und dann mit so einer Waffe auf den Bildschirm schießen. Also der Terminator hat nicht selber, der gehört nicht wirklich dazu, das ist ein Werbebild. Aber wir haben ja, Sie erinnern sich an Mad Dog McCree, wo sie halt mit so einer Lichtwaffe auf Filme, Objekte schießen. Das gibt es in verschiedenen anderen Varianten auch. Hier sieht man die 2D-Fassung. Ich habe Ihnen ja dann den Time Cop gezeigt, der dann in 3D übergeht und Terminator 2 ist halt so ein ganz klares 2 Arcade Game. So ein ganz klarer Versuch, eine Film-Franchise, die sehr, der Film Terminator 2 war sehr erfolgreich zu übernehmen und sie haben halt, so dann stehen sie hier. Ist das jetzt Run and Gun? Es ist halt Run, weil sie, es ist so ein Rail-Shooter. Sie sind wie auf Schienen, sie müssen den Level hier clearen oder diesen Bildschirm clearen und danach bewegt sich der Film weiter. Sie haben solche Elemente, also die Sprites sind gefilmte Figuren, sodass man das Ganze soll, ja, soll sich halt anfühlen wie im Film. So, und dann, wenn sie dann soweit sind, dann können sie sich so ein bisschen weiter bewegen. Also es ist so eine Variation des Run and Gun. Aber wir haben ja über Shooter ausführlich gesprochen, ich muss das jetzt nicht mehr so genau vorstellen. Es gibt nämlich noch ein wichtiges Genre, was weggeht von dem Geschieße, das ist Puzzle-Plattformer. Also das ist ein Plattformer, wo sie auch über irgendwelche Hindernisse laufen müssen, aber sie müssen dabei Rätsel lösen. Door Door ist eines der ersten von 83. Guck mal, was wir irgendwie finden hier. Mappy Loop. Was ist das? Nicht mal. Das ist so unbekannt, das gibt es kaum noch. Vielleicht habe ich mich auch in der Zeit geirrt, manchmal. Mappy, ne? Nennen wir es mal Mappy. Ne, es ist nicht dasselbe. Aber. So, also das ist so ein Spiel, wo Sie eben nicht nur was einsammeln, sondern Sie müssen dann die Tür richtig öffnen, müssen den Schlüssel finden, um dann weiterzukommen. Also das ist eine Interpretation des Plattformthemas, wo es dann, wo die Gegner wirklich nur lästige Hindernisse sind, aber das Ziel ist nicht, die Gegner loszuwerden, sondern wirklich die Türen in der richtigen Reihenfolge zu öffnen oder mit den richtigen Items. So, das sind so frühe Variationen, Vikings von 93, da wird es dann schon komplexer. Lemmings kennen Sie vielleicht auch, das basiert auf Lost Vikings, ja, vielleicht besser. Also auch ein frühes Blizzard-Spiel. sondern müssen die losziehen, haben eine Gruppe, müssen die dann richtig einsetzen. Das wird dann schon richtig komplex, weil die Rätsel dann auch darauf basieren, dass der eine zum richtigen Zeitpunkt an der Seite ist, wo jemand anders sein muss. Und der eine öffnet die Tür, der andere kann dann weiterlaufen, dann haben die verschiedene Fähigkeiten in verschiedenen Umgebungen und sie sehen dann unten die Slots, mal schauen, hier, jetzt geht es ja erst so richtig los hier. Also es gibt dann verschiedene Mechaniken, die treffen auf so eine Aliens, also ja Gott, über die Narration muss ich kein Wort verlieren. Sie müssen aber schauen, wie kommt der da durch und was können sie machen, dass der irgendwie das schafft und dass sie sich dann alle am Exit treffen. Und das nennt man Puzzle-Plattformer, weil es eben vordringlich als Spielmechanik darum geht, dass sie Puzzles bestehen und nicht so sehr, oder Impossible Mission hatte ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal, habe ich Ihnen das gezeigt? Vielleicht auch nicht. Mission ist, basiert ja auf dieser, 1900, basiert ja auf dieser Fernsehserie, aus der dann die Kinofolgen kommen, auch so ein Cinematic, also was so die Animation angeht, da hat man sich ja an dem MyBridge orientiert. Auf der anderen Seite muss man halt hier die Sachen durchsuchen, hat so Adventure-Elemente, weil sie dann Karten finden, die müssen sie dann irgendwo einlösen. Aber man würde es halt nicht als Action-Adventure bezeichnen, sondern als Cinematic-Plattformer, weil dann eines der Hauptelemente dann doch das Platforming ist. Also sie müssen den Gegnern rechtzeitig ausweichen und dann hier noch zu Ende suchen. Und das können sie dann in den Computer einspeisen und müssen in den nächsten Raum oder hier in den Aufzug, haben eine Minimap und das ist die Animation, die man hier, also die Scrollen, was man da hinbekommt. Und dann müssen sie halt diese ganzen Computer freischalten und das Level bestehen oder das ganze Spiel bestehen. Was dann, also Cinematic, nicht Puzzle-Plattformer, es gibt immer mal ein paar, so richtig groß ist das Genre nicht, eigentlich bis Portal. Portal ist das eine gigantische Spiel, was Sie auf jeden Fall kennen müssen. Und wenn Sie mal ein Spiel suchen, was man jemandem geben kann, der zum ersten Mal ein Computerspiel spielt, dann ist Portal sicherlich eines der besseren. So, Sie fangen an in dem Enrichment Center, also das ist so eine Test Chamber. Ist eigentlich ein cleverer Move, das war gedacht, nein, das hat eine längere Geschichte. Über GLaDOS reden wir gleich noch. Es war ein Studentenprojekt, ein Abacular Drop, was Sie halt als Mechanik vorgestellt haben, eben diese Portal Gun. Dann wurden sie von Valve aufgekauft und Teil der Orange Box war dann Portal neben Half-Life 2. Das war so ein Half-Life-Mod. War ein großer Erfolg, viel größer als man das gedacht hat, weil sie einiges richtig gemacht haben. Nämlich, was macht man mit Puzzle-Games? Puzzle-Games haben das große Problem, dass sie zwar immer Puzzle lösen müssen, die sind aber narrativ nie zu rechtfertigen. Warum die Aliens da den Schlüssel verstecken, dass ich hier die Tür öffnen kann, aber ich muss da hinten noch einen Schalter umlegen, lässt sich nicht logisch begründen. Außer man sagt, aha, das Ganze spielt in einem Beobachtungszentrum, wo man rausfinden will, wie clever sie sind. Das ist das einzige narrative Setting, was das so richtig erklärt, dass die Aufgaben immer absurder werden und dennoch sie das Gefühl haben, die müssen auch genau so sein. Und so setzt Portal halt ein und führt diese Figur GLaDOS ein. Ist auch schwer zu verstehen. Führt die Figur der GLaDOS ein, die sie auch immer beschimpft oder sie immer versucht zu demütigen oder ihnen klarzumachen, dass sie keine Freunde haben und überhaupt niemand sich für sie interessiert und sie gar nicht so schlecht für einen Menschen sind, aber im Grunde genommen disposable irgendwie Test-Subject. Und jetzt kriegen sie halt diese Portal-Gun. Und Portal-Gun heißt, sie machen hier ein blaues Fenster auf und irgendwo ein gelbes und was in das eine reingeht, kommt aus dem anderen wieder raus. Das ist, mal gucken, ob man das vielleicht mal klarer macht. Genau, hier ist, ja, der weiß halt immer, die wissen halt immer genau, was sie machen. Also hier ist gelb, dann geht er da rein und dann kann man den Raum durchschreiten. Und Sachen, wo ablehnen, man kommt an Orte, an die man sonst nicht kommt. Man muss immer diese Tür öffnen, dann hat man den entsprechenden Raum gelöst. Jetzt gehen sie in das, hier machen sie das Blaue auf und dann können sie hier raus und sind dann praktisch im Ausgang zum nächsten Level. Man muss sich erstmal an dieses neue Raumverständnis gewöhnen, das ist gar nicht so leicht. Es gibt die schöne Regel, die ich Ihnen aber wahrscheinlich hier nicht zeigen kann, speedy things go in, speedy things go out, also das Impuls wird auch noch erhalten. Hier müssen Sie Ihren Companion Cube umbringen. Also es gibt, man kann sehr viel über Portal sagen, was ich jetzt gar nicht machen will. Es ist aber so ein Puzzle-Plattformer, in dem Sie sich brillant fühlen, wenn Sie es lösen und strunzdumm, wenn Sie es nicht schaffen. Und größer noch als Portal 1 ist eigentlich nur Portal 2. Also das ist das eine. Das andere ist, der Indie-Markt entdeckt die Puzzle-Plattformer als Games with a Meaning, also ich will was aussagen und ich will es nicht mit Waffengewalt lösen. Eines der berühmteren ist Braid, mit der Jonathan Blow 2008 wirklich, also so, ist so eine Interpretation des Marios. Sie müssen wieder leise sein, damit ich nicht lauter werden muss. Noch 10 Minuten, also wir sind gleich fertig. Also Braid ist ein fantastisches Spiel, weil sie einerseits dieses Mario-Thema neu aufnehmen, auf der anderen Seite den Mechanismus haben, dass sie die Zeit umkehren können. Also wenn sie sterben, drehen sie die Zeit um und es geht weiter. Das ist am Anfang, ist es nett, damit sie irgendwie nicht zu viele Fehler machen. Hinterher wird es aber wesentlicher Teil der Puzzle-Mechanik ist, dass sie die Zeit richtig zum richtigen Zeitpunkt wieder zurückdrehen, weil es einige Objekte gibt, die man eben in der Zeit nicht umkehren kann. Und das ist so ein Spiel, auch ähnlich wie Portal, was so auf die Veränderung des der Raumwahrnehmung zielt, zielt das auf die Veränderung der Zeitwahrnehmung ab. Und wenn Sie es gelöst haben, dann haben Sie eine ziemlich klare Vorstellung, wie sich was in dem Level bewegt und was sich weiter bewegt, wenn Sie es ändern. Also wenn Sie es in der Zeit umkehren. Und ist tatsächlich ein Puzzle-Plattformer par excellence, was auch ab und zu mal wirklich, es sieht ja schon aus wie Mario, das sind da keine Pilze und das sind andere Sprites, aber im Wesentlichen, hier müssen Sie zum Beispiel genau zurückdrehen, Sie schießen das ab, müssen rechtzeitig springen, bis Sie auf diesem Kopf landen, um dann weiter zu springen. So, und das macht man halt, also es wäre unglaublich frustrierend, wenn man immer sterben würde, aber dadurch, dass man die Zeit zurückdrehen kann, ja, schlecht gelaufen, also neu springen. Auch nicht gut, dann lande ich auf den Spikes. Hier drauf kann man landen. Und, ja, gucken. Nicht gut. Das ist schön, dass man endlich mal ein Let's Play, wo der nicht schon die Meisterschaft hat, sondern zeigt, wie man dieses Spiel löst. No, jetzt hat er es geschafft. So. Das funktioniert, deswegen ist es nicht so frustrierend, aber es ist einfach auch sehr schwer. Und es wird hinterher frustrieren, weil die Level, dann wird es halt nochmal schwerer, wenn sie plötzlich die Zeit richtig einsetzen und nicht einfach nur als Fehlerkorrektur einbinden. Also Braid sollten Sie sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn Sie Games with a Meaning sehen wollen. Das andere ist Limbo. Limbo 2010, was vor allem durch seine Atmosphäre glänzt. Ansonsten ist es halt ein klassischer, also klassisch ist halt ein ziemlich geradliniger Puzzle-Plattformer mit einem tollen Twist am Ende, wenn man so will. Aber was vor allem durch seine Atmosphäre glänzt. Im Grunde genommen 2D Parallax Scrolling. Die and Error hieß es, nicht Trial and Error, weil sie permanent sterben und aus ihren eigentlich nur daraus lernen, dass sie wieder gestorben sind. Müssen sich halt durch diese unwirkliche Welt arbeiten. Nach der alten Konvention, es geht eigentlich immer nach rechts, außer ganz am Anfang kriegt man Wrong Way Achievement. Es bleibt bei 360. Und es ist atmosphärisch sehr dicht. Es wird also hinterher, kriegen Sie ja dann noch gemeine Gegner, deswegen Puzzle-Plattformer, weil Sie dann die Sachen beschieben müssen. Sie müssen da entlang klettern. Und genau. Das müssen Sie mal spielen mit einem Subwoofer im Dunkeln auf dem HD-Beamer. Hat Charme. Das Spiel ist, glaube ich, ab 16 oder ab 18. Also es ist schon, wie gesagt, atmosphärisch dicht. Fantastische Grafik, fantastischer Einsatz von minimaler Grafik. 2010 hätte man ganz andere Spiele machen können, hat man auch. Aber dieses bewusste Zurücknehmen, Schwarz-Weiß, Tiefenunschärfe, eine Vignette, nur schemenhafte Figuren, das Ganze bleibt in so einer Atmosphäre, in der Limbo halt, in der Vorhölle, in der sie sich bewegen. Also ein atmosphärischer Puzzle-Plattformer. So, und das letzte Genre, was ich heute noch erwähnen will, sind Endless Runner. Endless Runner kennen Sie, sind auch Launch Games, heißen die auch. Da werden Sie abgeschossen und danach müssen Sie so lange überleben, wie Sie es schaffen. Ein Merkmal ist, dadurch, dass man nicht weiß, wie lange das Spiel geht, aber man den Leuten Abwechslung geben will, ist das prozedurale Level-Design. Also Sie bauen aus Bausteinen ihr Level zusammen. Beispiel Temple Run ist so ein ganz beliebtes Subway Surf. Das sind so typische Casual Games für Handys oder Tablets. Man einhändig zu spielen, dass Sie während Sie Autofahren spielen können oder halt wenn Sie irgendwas tragen müssen, weil es ja so zwischendurch zu spielen ist. Kein Lauf ist umsonst, ganz wichtig, dass Sie immer, wenn sie gescheitert sind, dass sie trotzdem Punkte sammeln, die sie benutzen können, um in dem Spiel sich neue Items zu kaufen. Das unterscheidet es von den Arcade-Games der 80er. Die waren ja auch endless. Also sie konnten Space Invaders so lange spielen, bis sie es nicht geschafft haben. Oder Missile Command oder Frogger. Irgendwann sind sie einfach gescheitert. Danach war das Spiel aber zu Ende. Sie kriegen den Highscore, wenn sie gut genug waren. Das war's. Hier scheitern sie ständig, kriegen aber Punkte, die sie einlösen können. Dann gehen sie ins Geschäft, kaufen sich eine neue Frisur und einen besseren Rucksack, einen Raketenrucksack. Irgendwas kriegen sie immer geschenkt von dem Spiel, sodass sie nie das Gefühl haben, sie haben umsonst gespielt, sondern sie sind irgendwohin weitergekommen. Sie haben Missionen abgeschlossen, das gehört auch dazu. Sie haben irgendwie Content freigeschaltet und wenn es ihnen zu viel ist, dann kaufen sie sich das. Also gerade Free-to-Play-Games arbeiten ganz gut so. Also Sie sehen hier Jetpack Joyride, das ist eines der am besten funktionierenden. Das Thema ist so ein bisschen schwierig. Ansonsten ist die Mutter aller Endless Runners das Cannibal von 2009. Das kann man auch online spielen. Cannibal 2009. Auf Congregate eigentlich. Ups. Congregate sollten Sie sowieso kennen. Das ist das YouTube der Spiele. Also da können Sie halt sehr viele Spiele ausstellen. Inzwischen gibt es noch andere Verteilungsplattformen. Aber das ist so ein Ort, in dem Sie tolle Indie-Games entdecken. Kann ich das irgendwie groß machen? So. Ist eigentlich ein One-Button-Spiel, also ich habe eigentlich nur die Leertaste und kann dann springen. Das ist noch kein Lauf ist umsonst Spiel, also da können Sie auch nichts einsammeln, aber es funktioniert als Spiel halt, so das war's, Game Over. So. Und wenn ich hier gegenlaufe, dann bin ich halt, da verliere ich Tempo. Worauf es hinausläuft. Wie gesagt, wenn ich Ihnen... Temple Run kennen Sie vielleicht, weil das sehr beliebt ist. Da werden Sie verfolgt, müssen die Münzen sammeln, use amazing power to cheat death und können dann halt springen und zum Teil halt noch Zusatzsachen freischalten. Crossy Road ist vielleicht nett, weil Sie in Crossy Road... Genau, Crossy Road ist Frogger, Endless Frogger. Also man kann ganz viele der alten, Pac-Man gibt es ja auch, Sie können ganz viele der alten Arcade-Spiele nehmen und die in Endless Runner umwandeln, weil Arcade-Spiels aus sich heraus halt Endless waren. Aber auch hier können Sie halt Sachen, Sie können diese Coins sammeln, darauf ist damals niemand gekommen. Und sagen, wenn du genug Coins sammelst, kannst du dir halt neue Frösche frei, oder hier eben dieses Einhorn mit Regenbogenschweif freischalten. Das ist nicht der Anfang, glaube ich. Da muss man schon einiges tun. Und es ist prozedural. Sie sehen halt, Sie sind jetzt so und so viel Meter weit, aber also, es ist so ein bisschen Frogger lustiger. Das gibt es auch, wie gesagt, mit Pac-Man gibt es das inzwischen, Endless Pac-Man-Games. Und mal gucken, was dir noch alles einfällt, weil es wirklich eine Menge Spiele gibt, die man in sowas als Franchise dann auch umwandeln kann. Genau. Und inzwischen eben, es gibt ja auch Super Mario, es gibt Mario, Endless Runner, es gibt von vielen Franchises gibt es Endless Runner, weil sie als Spiele so gut funktionieren. Das letzte, was ich Ihnen noch zeigen will im Bereich der Art Games, Photonica 2014, denn auch die Endless Runner haben sich natürlich irgendwann totgelaufen. Bei Steam. Die Endless Runner also brauchen irgendwie Neuerungen und eine Variante ist, dass sie es halt als Kunst so First Person, so Mirror's Edge trifft Temple Run. In so einer sehr reduzierten Grafik, die so ein bisschen an Res auch erinnert, wenn Sie Res kennen, als Kunstspiel vom Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. So, und das hat dann eher, da geht es eher um so eine audiovisuelle Darstellung. Das ist auch so ein Spiel, was einen Zuschauerwert, weiß ich nicht, hat, aber was halt so einen visuellen Schauwert hat und gar nicht so sehr als Spiel begeistert, sondern als interaktive Computerkunst. Gut, also damit wäre ich auch am Ende der Vorlesung zeitlich ganz gut. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche ist Feiertag und in 2 Wochen redet Daniel dann über Action Adventures.